Platz im Autokino von Max Rockstar Nachtsheim und Chris Nandu.
Tada. Hallo liebe Autokino-Freunde, heute sind wir in Folge, boah, ich hab keine Ahnung, irgendeine Zahl. Ist auf jeden Fall auch egal, eigentlich hatten wir gesagt, dass heute die Jerks-Folge kommt, aber gerade ist sehr viel los bei Fräulein Ries und auch bei uns allen ist so viel los, dass sich das noch ein paar Tage schiebt, aber es kommt dafür am 24., wenn ihr das hier vorher hören solltet, am 24. April kommt die Guardians of the Galaxy-Folge, weil den haben wir schon sehen dürfen, aber da darf ich noch nicht drüber sprechen. Spoilers! War ziemlich super und bis das kommt, habe ich heute einen Gast da, weil wir sind so viel beschäftigt, dass Nanu auch gar nicht da ist. Aber ich habe jemanden gefunden auf der Straße, der gesagt hat, er möchte auch mal podcasten. Und er hat nicht so eine geile Stimme. Und ich glaube, es wird auch ziemlich schwierig mit ihm rhetorisch gesehen, weil er einfach, er lispelt viel und stottert und ist auch sehr hoch in seiner Stimmlage. Dominik Hammes ist hier, hallo.
Schönen guten Tag, hallo, wie geht's dir?
Du bist total aufgeregt, wippst nur im Fuß. Bist du aufgeregt, dass du im Star-Podcast bist?
Genau, ich war noch nie so nervös wie jetzt. Du siehst mich aber in den Aufzeichnungen selten, ich bewege mich tatsächlich relativ viel.
Stimmt, ich sehe dich wirklich selten. Warte mal kurz. Ja,
guck mal, ob der Ton auch stimmt hier.
Passt.
Was nimmst du für eine Einstellung? Fünf? Nimmst du fünf beim Zoom?
Oder sieben.
Sieben. Nicht, dass es übersteuert.
Ich hab gerade, guck noch drauf, hast du nicht geschafft.
Ja, ich habe so ehrlich gesagt nicht versucht, ich wollte nur lauter klingen. Nee, ganz oft, wenn eine Diskussion tatsächlich relativ für mich intensiv ist, wahrscheinlich schlaft ihr dann alle, weil es langweilig ist, aber dann mache ich auch Gesten und zeige auf Sachen und nehme Bücher aus dem Regal und zeige auf Wörter. Also ich gehe manchmal ziemlich ab bei der Aufzeichnung, bin ganz froh, dass da niemand im Raum ist.
Ja, wir hatten das mal ganz kurzzeitig bei Rumblepack, dass der Tim und der Julian sich gewünscht haben, dass wir die Webcams dabei anmachen. Wo erstmal die furchtbare Situation entstand, dass irgendwann Julian war weg. Wir hatten die Folge fertig und wollten noch ein bisschen Patreon-Content machen für Rumblepack. Und dann bin ich pissen gegangen und ich habe ja dieses unsägliche Arbeitszimmer, in dem Bad und Arbeitszimmer eins sind. Und das Bad ist, also das Klo ist halt direkt gegenüber von meinem Rechner und nur durch eine Tür getrennt. Und ich war so in Gedanken, dass diese Webcam noch an ist, beziehungsweise habe da nicht dran gedacht. Bin pissen gegangen und ich habe sogar ein Tröpfchen daneben gesammelt, was dann noch mit dem Klopapier weggemacht habe. So. Und der Tim saß einfach regungslos an diesem Rechner. Ich komme zurück und realisiere so, dass die Kamera an war und sag so, fuck. Und er sagt auch so, oh Mann, scheiße.
Und dann hättest du sagen müssen, so, jetzt 50 Euro auf mein PayPal-Konto und das nächste Mal komme ich ohne Hose wieder raus.
Das war so schlimm. Und es war auch allen, es war halt wirklich so eine unangenehme Stille davon, aber egal. Ich glaube, manchmal glaube ich, Tim hat irgendwie Screenshots gemacht und versucht, wird es irgendwann gegen mich verwenden. Aber soll er, ich habe nichts zu verbergen. Weil wir kennen ja alle das Hashtag Irrebehangen.
Was hat das mit dir zu tun? Das hat ja mit mir schon nicht wirklich was zu tun.
Lass mich. Ja, heute sind wir im Autokino und wir haben eigentlich jetzt auch gar nicht so große Themen. Hast du in letzter Zeit irgendwas geguckt?
Wir hatten ja heute ganz kurz das Gespräch. Also kann ich ruhig sagen, warum ich heute da bin. Wir haben heute ein bisschen was gemacht für die Binge Boys. Da gibt's bald wahrscheinlich Neues. Mehr dürfen wir tatsächlich nicht sagen. Aber deswegen bin ich hier. Und wir hatten heute kurz das Gespräch, dass wir beide Iron Fist geguckt haben, aber mehr so unter Zwang. Hattet ihr aber schon als Thema, ne?
Ich habe schon mal eine Nachlese gemacht, ja. Ich habe ein bisschen was zu den Defenders gemacht. Aber wir können trotzdem kurz drüber reden. Bin ja nicht so ein Marvel-Experte. Gestern haben sie schon wieder eine Marvel-Serie angekündigt. Hast du mitbekommen? Dieses Pärchen, dieses Jugendpärchen, Charles und Dora, keine Ahnung, hab ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Haben gestern in der, was, wie heißt das? Weißt du's?
Es liegt mir auf der Zunge, aber es ist irgendwie ein Vogelnamen. Darf und sowieso. Nicht die Creme, sondern der Vogel.
Ja, habe ich auch gestern gesehen. War in der Autokinogruppe. Auf Facebook hat das jemand geteilt. Und es war wirklich eher so, och Leute, wirklich jetzt sah aus wie 13 Reasons Why, nur mit Superkräften.
Moment mal, Unsterblichkeit oder was? Ich bringe mich um, bin wieder da und hinterlasse Tapes.
Ich habe so viele Kassetten gemacht, ich werde nicht fertig.
Die ersten sind noch in Papyrusrollen eingewickelt. Ja, sehr schön. Nee, habe ich nicht so richtig mitbekommen. Aber die, ich muss auch sagen, es gibt diese zwei Marvel-Fernsehuniversen, die sich auch nicht kreuzen, dass alles keinen Sinn ergibt, obwohl es alles das Gleiche ist. Agents of S.H.I.E.L.D. und Agent Carter tatsächlich, die ja leider abgesetzt worden ist, die aber vielleicht die marveligste Marvel-Serie war.
Agent Carter.
Ja, definitiv. Ich meine, es hat Zweiter Weltkrieg natürlich und danach gespielt, eben Captain America-Style. Und das hat wunderbar gepasst, war natürlich sehr kitschig alles, aber fand ich cool, hat so die Vorgeschichte ein bisschen mehr geklärt, von den Starks auch, also ne, Winter is Coming und so. Und Agents of S.H.I.E.L.D. funktioniert, finde ich, ganz gut. Ja, ja, der Witz war richtig. Ja,
ich habe gerade einen Moment gebraucht.
Sehr gut. Agents of S.H.I.E.L.D. funktioniert mittlerweile eigentlich ganz gut, aber hat so seine Höhen und Tiefen, war am besten, als Captain America 2 natürlich rauskam und das ganze Universum sich so ein bisschen umgedreht hat. Aber die Netflix-Serien, die werden eben stetig belangloser, habe ich das Gefühl. Und da werden ständig neue angekündigt. Verstehe ich nicht so ganz.
Aber die gestern angekündigt wurde, ist keine Netflix-Serie, oder? Weil jetzt haben sie erstmal, also Netflix hat ja jetzt gesagt, sie machen Punisher und Defenders. Und Defenders ist ja angekündigt für August. Und Daredevil 3, ist Daredevil 3 schon offiziell announced oder Jessica Jones 2? Aber das sind ja auf jeden Fall alles Sachen, die so in den Startlöchern sind. Iron Fist hat man noch keine Ankündigung gemacht. Ist man wahrscheinlich jetzt auch gerade nach der doch sehr zerschmetternden Kritik, die diese Sendung einstecken musste, erstmal in den Hintergrund gerückt. Und Luke Cage, glaube ich, ist auch sogar schon eine zweite so und durch die Blume angekündigt. Aber diese neue Serie, die sie gestern angekündigt haben, auch ein Punisher ist noch in der Mache, auf jeden Fall. Also Punisher hat noch kein Date, aber Punisher wird auf jeden Fall passieren nach dem Erfolg des Punisher-Auftritts in der zweiten Staffel von Daredevil, was der auch echt gut war. Hast du es geguckt?
Punisher war gut in der Staffel. Gleichzeitig war er mir fast schon zu dominant. Das ist natürlich für jemanden wie Gönnt jetzt total dumm aus seiner Perspektive, weil für ihn der Punisher das Beste an der Serie ist. Aber es war irgendwann eben keine Daredevil-Serie mehr. Also es war irgendwann eine Punisher-Serie in der Daredevil-Serie. Das mochte ich nicht so ganz, aber war super gemacht. Gute Besetzung, hat eigentlich alles gestimmt. Ich habe vorher den Namen falsch gemacht. Der Name wäre Cloak and Dagger der angekündigten Serie.
Stimmt, Cloak and Dagger.
Cloak and Dagger, das andere war, glaube ich, die DC-Kombi, die ich im Kopf hatte. Und dann haben wir noch Inhumans, die TV-Serie, die ist ja schon länger angekündigt. Da muss ich aber nochmal gucken, was ich dazu finde. Weil ich habe jetzt gerade mal die allwissende Wikipedia aufgemacht, weil ich den Überblick verliere, obwohl ich 90% von dem Käse geguckt habe.
Also. Aber bei Cloak and Dagger steht auch dabei, welchem Universum das jetzt sich ansiedelt. Also ist es jetzt Netflix-Marvel-Universum oder ist es 20th Century Fox-Marvel-Universum oder ist es Disney-Marvel-Universum? Ich raff's auch nicht mehr.
Das ist tatsächlich ein neuer Sender, der aber zu ABC gehört. Also neu, mir neu, Freeform heißt es. Ich habe zuerst gedacht, Freeform kann überall laufen. Jeder Sender kann es ausstrahlen, wenn er Bock hat. Aber anscheinend heißt der Sender so. Und der gehört eben ABC. Und ABC hat eigentlich Agents of S.H.I.E.L.D. und den ganzen Käse. Also eher Cable Network TV und nicht, wir sind edgy, wir sind Netflix, wir müssen keine Story erzählen. Wie es mir manchmal vorkommt. Aber ich über Cloak & Dagger weiß ich auch relativ wenig. Muss man jetzt sagen, ist kein schlechtes Zeichen. Guardians kannten wir vor dem Film ja auch nicht und ist super geworden.
Ich finde auch immer, dass die Marvel-Lizenzen die letzten Jahre, die, wo man jetzt nicht, die man als Otto-Normalverbraucher, als normaler Konsument wie ich es bin, Julian hat ja zum Beispiel einen viel tieferen Einblick in wahrscheinlich das alles und kann sich zumindest Cloak & Dagger vielleicht auch was erzählen, so, aber ich kann es halt nicht, ich habe das noch nie gehört, so, aber klar, Guardians konnte ich auch früher nichts zu erzählen, aber ist jetzt super hyped oder Deadpool war auch bis kurz vorm Film ein Nischenthema. Also Deadpool hat auch erstmal lange Zeit keinen interessiert, beziehungsweise war es schon geil, aber es hat halt einfach noch nicht Leute abgeholt. Und heute ist es einer der, vielleicht ist es gerade sogar der wichtigste Marvel-Held.
Provokante Fragen, elegant gestellt. Es ist wirklich schwierig, wenn du es auf eine Person runterbrichst, ist es zumindest der, über den die Leute am meisten geredet haben in der letzten Zeit. Also sind ja auch viele schon am absteigenden Ast, jetzt nicht schlimm betrachtet. Ich finde, wir hatten einen sehr, sehr guten Wolverine jetzt über viele Jahre. Hugh Jackman hat es immer perfekt gemacht, egal wie scheiße der Film war. Der tritt ab, zu Recht natürlich. Thor wird es wahrscheinlich noch weiterhin geben, aber nicht mehr mit eigenen Filmen nach dem nächsten, wo ich sagen muss, der Trailer sieht super aus für Thor 3. Und Deadpool ist halt neu, in Anführungsstrichen, zumindest auf der Leinwand. Und hat er einfach sehr viel anders gemacht. Und das hat super funktioniert. Also, könnte stimmen, ja. Also zumindest was jetzt die Reichweite angeht und wo man sagt, da redet man drüber, ist Deadpool weit vorne, glaube ich. Hast du recht.
Wahrscheinlich noch Iron Man. Aber ich habe das Gefühl, jetzt gerade bei Iron Man war ja auch dann wieder so ein, das ist ja dann gerade so dieser Internet-Punk-Tum, so Stichwort Gürn, wo er dann kam und meinte so, ich bin jetzt, also der neue Trailer von Spider-Man, der hat mir ein bisschen zu viel Iron Man. Aber kann man zu viel Iron Man haben und ist Iron Man gerade sowas wie Call of Duty, das erst alle gehypt haben und dann irgendwann ist auf einmal so, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf, jetzt will ich es nicht mehr sehen. Weil ich finde Iron Man, also ich habe mich noch nicht an Cuba Gooding Jr. Cuba Gooding Jr. O-Dog. Ich habe mich noch nicht an Dings satt gesehen. Jetzt fällt mir gerade nicht mehr der Name an. Ich bin gerade Robert Downey Jr. Dankeschön. Ich habe mich noch nicht an Robert Downey und der Rolle des Tony Starks satt gesehen. Wie geht's dir damit?
Ich werde mich daran wahrscheinlich nie satt sehen, aber ich bin da auch so ein Typ, ich habe ganz oft gesagt, ich kann Ian McKellen als Gandalf auch im Schachspielen zugucken, ist völlig in Ordnung. Aber ich verstehe diesen Ansatz. Ich habe auch, der Trailer von Spider-Man für den Trailer definitiv zu viel Iron Man, weil das, was ich an Spider-Man sehe, reicht mir völlig aus, dass ich Bock auf den Film bekomme. Und bei den ersten Teaser hätte ich einfach nur am Schluss gezeigt, wie die beiden über die Skyline fliegen zusammen. Da ist man doch mehr gehypt, als wenn er vorher auch noch blubbert die ganze Zeit. Wir wissen ja alle, dass er cool ist, dass er witzig ist, dass er charmant ist. Da muss ich nicht 1000 Szenen schon im Trailer sehen. Also es wirkt alles so unsicher, was die Trailer angeht. Die ballern da so viel Kram raus, weil sie wahrscheinlich Angst haben, das ist jetzt der, wie viel ist Spider-Man, der 50. Vielleicht haben die Leute damit Probleme. Und komischerweise haben sie das ja wirklich. Ich finde es immer seltsam, wenn Leute sagen, der einzig wahre Spider-Man ist immer noch der erste. Ich sage, ja, Tobey Maguire hat das ganz okay gemacht. Das ist eine ganz andere Zeit gewesen für Superheldenfilme. Und jetzt immer zu sagen, dass Tobey Maguire der Spider-Man ist, das ist eine Generationsgeschichte. Das sind Leute, die waren sehr jung, als sie den gesehen haben. Das ist in ihr Hirn gemeißelt und geht nicht mehr raus.
Ich war sehr jung, als ich Tobey Maguire, das heißt sehr jung, aber wann war das? 2002 kam der erste, ne? Sollte es gewesen sein.
Neulich erst die Diskussion.
Wegen dem Trailer, weil der im World Trade Center Trailer wurde ja dann rausgeschnitten mit dem Spinnennetz zwischen den Türmen. Oh, hier wieder ein Christian Gürn Zitat, das war die einzige gute Szene.
Er hasst den Film halt.
Ich hasse den nicht, aber ich war auch jetzt nicht so gehypt. Ich fand den zweiten tatsächlich sehr gut und ich glaube, der zweite mit Doc Ock ist auch einfach der beste trotzdem von den drei. So, der dritte hatte eine tolle Liste von Antagonisten und keiner davon wurde anständig genutzt. Also es war wirklich das...
Entschuldigung. Bei Spider-Man 3 muss ich immer lachen, weil meine erste Reaktion war, Moment, wie viel Bösewichter habt ihr? Wie viel? Warum wäre es mit einem Guten und den richtig schön ausbauen? Nein, wir machen einfach mal hier, Venom war drin, Sandman war drin, wen hatten wir noch? Wir hatten nochmal den neuen grünen Goblin. Ja, warum denn nicht? Dann einfach noch Kraven ein, den Jäger, was haben wir noch? Nimm noch Darth Vader rein, warum nicht? Er hat zwar nichts da verloren, aber hey, mehr Bösewichte braucht das Land. Und dann hat man so einen guten Schauspieler, wie hieß er? Christian Church, irgendwas, Hayden Church, der auch in Sideways mitgespielt hat und direkt danach quasi da gecastet worden ist als Sandman. Und das Einzige, was wirklich Sandman war, abgesehen von den schlechten Mumien-Effekten, die in der Mumie besser ausgesehen haben, war, dass er wirklich diesen dunkelgrün-hellgrün geringelten Pulli getragen hat. Und er ist auch extra, also den hat er eben in den Comics immer, er ist auch extra nach Hause gegangen und hat eine Kommode aufgemacht und da war dieser Pulli drin und den hat er angezogen. Und dann ist er wieder von zu Hause weggegangen. Nur um diesen scheiß Pulli zu holen. Das muss sein Lieblingspulli gewesen sein. Ich weiß es nicht. Der Film hat mich an jeder Ecke aufgeregt.
Der Film war wirklich schlimm. Ich hab den auch nur einmal gesehen. Das war tatsächlich damals im Kino. Und ich weiß, dass als die Flötenszene kam mit Tobey Maguire, wo er dieser Kunze mit dieser Emo-Frisur rumläuft, durch die Stadt und so. Ey, das, also, boah, da habe ich mich wirklich im Kino fremd geschämt. So. Und das war auch das Unwürdigste, was man Venom hätte antun können. Also, das war so schlimm. Das war wirklich, wirklich schlimm. Und dann, ich meine, da kam Andrew Garfield und den habe ich erstmal grundlegend abgelehnt, weil ich noch nicht ganz verstanden hatte, wie katastrophal manche Tobey Maguire-Momente waren. Fand den ersten auch nicht so geil, der war mir stellenweise auch zu kitschig, fand aber den zweiten ganz gut. Also das war ja dann, der lief ja unter 20th Century Fox und da war ja auch, Jamie Foxx noch dabei und so. Und das war irgendwie als Antagonist, den fand ich gut. Der hat mir echt Spaß gemacht im Kino. Den fand ich einer der besseren Spider-Man-Filme so. Und ich fand das eigentlich schade, dass es nicht vor allem das Ende, oh Gott, war das schlimm. Was hab ich geheult. Fand ich schade, dass es nicht weitergegangen ist. Aber ich hatte komischerweise überhaupt kein Problem damit, als Homecoming angekündigt wurde, weil es war halt so, okay, die Disney-Formel, sie wird greifen.
Man hat ihn ja super gecastet. Also, der Junge macht das toll.
Tom Holland ist super.
Wir haben ja schon gesehen in Civil War, dass sie Spider-Man einfach perfekt dargestellt haben. Und er ist jetzt nicht so viel anders wie der Andrew Garfield Spider-Man, aber er ist einfach jünger. Und das gibt, viele haben da ja ein Problem mit, der sieht aus, als wäre er 12. Erstens ist er nicht 12, zweitens ist er in den Comics auch 15, 16 oder so, wenn er anfängt. Ja. Drittens, das gibt einem auch Möglichkeiten. Er kann eben Dinge sagen, die ein 22-Jähriger nicht sagen kann. Er kann sich wie ein Kind benehmen und du bist nicht so, oh, das ist jetzt aber schon so ein bisschen unreif. Nein, der ist ein Teenager, der hat Spaß. Dem spritzen irgendwelche Gewebe aus dem Arm, weil er ein geiles Gadget gebaut hat und er bleibt an der Decke hängen. Der hat einfach Spaß daran. Und das ist was, was ich bei Superhelden ganz oft vermisse. Ist ja mein großes Batman-Problem im Film immer so, es geht mir schlecht. Ich muss Leute verprügeln, aber es geht mir immer noch schlecht. Das nervt mich wie die Hölle. Die machen das ja nicht, weil es ihnen wehtut. Also klar muss man da irgendwann so einen realistischen Moment reinbringen und Konsequenzen aufzeigen und sowas. Aber Spider-Man lebt erstmal davon, dass der Bock auf seinen Job hat und viel Spaß hat und viel rumquatscht. Und das haben sie so schön gemacht und so gut gemacht. Ich freue mich sehr auf Homecoming. Also Marvel-Filme weiterhin, dieses alle paar Monate kriegt man so ein Bonbon der Unterhaltung. Und da freue ich mich immer drauf.
Ja, jetzt hast du ja Guardians noch nicht gesehen und ich kann jetzt auch noch nicht so viel drüber reden, weil es halt noch nicht, werden wir in den nächsten Folgen ein bisschen tun. Aber auch da war es halt wieder so, also die Guardians-Filme fallen nochmal für mich ein bisschen raus, die fühlen sich noch ein bisschen anders an. Ich finde, sie schaffen es auch trotzdem, dass gewisse Filme sich nochmal, also sie schaffen es schon, dass unterschiedliches, also es gibt noch dieses Avengers-Gefühl, das hat man halt natürlich mit Avengers, das hatte man mit den, mit vielen der Helden, die bei Avengers so richtig mitmischen, also vor allem halt, Captain America, egal ob jetzt Winter Soldier oder auch Civil War. Ant-Man hatte schon wieder so ein bisschen anderes Gefühl, geht aber auch sehr in die Avengers-Richtung. Aber ich finde zum Beispiel Doctor Strange oder auch Guardians 1 und jetzt auch 2, die fühlen sich anders an. Das ist nochmal ein anderes Marvel-Gefühl. Und die schaffen das schon ganz gut, das alles zu separieren. Und ich habe mich auch an diesem Marvel-Ding noch nicht satt gesehen. Ich glaube, dass diese Timeline, bis wann reicht die? Bis 2019 jetzt mit den geplanten Sachen. Also Infinite War 2 soll doch wann kommen? 2019, 20?
Ich schaue nach. Bringt
ja
nichts.
Ja, es gibt, ich meine, was fehlt denn noch alles? Black Panther fehlt noch. Captain Marvel fehlt noch, der groß angekündigt wurde. Natürlich fehlen noch die zwei großen Avengers-Filme. Gibt es einen dritten Guardians? Hat man dazu schon was gesagt?
Ja, gibt es. Ist auch wieder gleicher Regisseur, ist auch schon angesagt. Schon, also der Monsieur Gunn ist wieder mit dabei. Ah. Also die Formel ändert man nicht, weil Guardians steht ja so ein bisschen neben allem. Irgendwann kommt man eben wahrscheinlich in Kontakt in den
Es gibt schon Bilder von Infinite War, wo, oder heißen die Infinity War oder heißen die Infinite War? Infinity War. Auf jeden Fall, da gab es doch schon ein Bild, wo dann, glaube ich, Tony Stark und der Star-Lord zusammen abhängen.
Das weiß ich, ob es ein Bild gab, aber ich weiß
es. Es gab so einen kurzen, so ein die Dreharbeiten haben begonnen, Film. Das war so ein bisschen, das war so Hype-Material, was durchs Internet ging. Da hast du halt gesehen, dass von einem großen Greenscreen und vielen Kulissen Star-Lord zusammen mit Tony Stark rumläuft.
Stimmt. Und ich weiß auch, dass Vin Diesel irgendwann mal einfach in so ein Selfie-Video gemacht hat und gesagt hat, ich kann bestätigen, dass die Guardians dabei sind und ich habe eine komische Stimme, I am Groot. Ungefähr so, das hat er das gesagt. Genau so sogar, auf Deutsch.
Der ist ja auch wieder dabei. Bei Guardians 2. Ist kein großer Spoiler. Baby Groot ist natürlich allein für die Merch-Maschine sehr präsent im neuen Film. Aber er hat einfach die großen Momente. Ihm gehört dieser Film stellenweise schon sehr. Mann, ich würde so gern mit dir drüber reden und ich kann es nicht. Es nervt mich. Ja, ich weiß. Das nervt mich, weil er ist echt. Also ich habe einen Tag gebraucht, um den sacken zu lassen. Und ich finde ihn jetzt noch gerade besser als 3 Stunden nach dem Kino. Aber das ist echt oft so bei mir, dass ich so ein bisschen gebraucht. Hast du eigentlich Ghost in the Shell gesehen?
Nein, weil ich vorher das Anime endlich mal gucken muss. Und ich bin auch so verwirrt von den Kritiken mittlerweile, weil allen, wenn du die Summe nimmst von allen Leuten, denen ich traue und allen Medien, denen ich traue, dann ergibt es ein ganz klares auf gar keinen Fall gucken 50%, weil Schrott. Und 50%, ja, macht schon richtig Spaß und sieht gut aus. Und ich glaube, das widerspricht sich nicht unbedingt. Aber ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf den Film deswegen.
Ich gehöre zu zweiterem Teil. Ich fand den mega.
Das ist ja auch gut. Also ich mag es ja lieber, wenn Leute was gut finden. Es ist ja, bei Doctor Strange war es ja auch so, dass es diese Riesendebatte gab ums Whitewashing, die in Deutschland ja nicht stattfindet tatsächlich. Das suppt so ein bisschen durch meine englische Timeline bei Facebook zu mir rüber.
Was meint denn dieses Whitewashing? Erklär es mal. Vielleicht bin ich zu pöbelhaft, um es zu verstehen.
Das Whitewashing heißt, dass du eine Rolle, die vielleicht im Quellmaterial in dem Fall mit einem nicht weißen oder kaukasischen oder wie auch immer du das nennen willst, also eine eben nicht weiße Figur war, dass du die aber dann whitewashed, also einen weißen Schauspieler reinsetzt und ihm diese Rolle gibst. Und da gibt es natürlich verschiedene kulturelle Sachen, die dagegen sprechen. Und gerade bei den Comics ist es so, dass ganz oft diese Rollen aber eigentlich schon eine rassistische Rolle sind. Also es sind irgendwelche Klischees, so der asiatische Kampfsportmeister, der immer genau so aussieht und sich genau so verhält. Es ist ja auch was Rassistisches, wenn du sagst, die sind eh alle so. Auch wenn es positiv besetzt ist. Was anderes Rassistisches ist halt ein Fist, dass dieser weiße Typ stürzt da ab, trainiert da so ein bisschen rum, wo die anderen ihr ganzes Leben für aufgeopfert haben, und er wird dann automatisch der Beste. Ist ja auch so ein typisches Klischee. Der Weiße geht nach Asien und wird der Beste unter den Kampfsportlern. Ist ja komplett unrealistisch. Und was Whitewashing aber auch noch meint, was es eigentlich Schlimmere ist, langfristig gesehen zumindest, dass du, wenn du das tust, einer Minderheit eine Rolle wegnimmst, wo es sowieso schon viel zu wenig Rollen für die gibt. Wenn du ein asiatischer Schauspieler bist in den USA, gibt es ja weniger potenzielle Rollen für dich, als wenn du so aussiehst wie ich zum Beispiel in Dünn. Dann hast du natürlich sau viele Rollen. Kannst ja sogar die Haare färben, wenn es sein muss. Und als Mann kannst du ja dann sowieso auch, wenn du 90 bist, noch eine Rolle kriegen. Das ist eins der Probleme. Und ich habe deswegen immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich so einen Film sehe und verstehe langsam so ein bisschen, was das bedeutet. Aber Doctor Strange macht halt auch Spaß ohne Ende. Das ist dann so, Der Film macht es ja nicht aus Absicht, und da haben sich die auch Gedanken drum gemacht, wie besetzen wir die Rolle jetzt. Haben es natürlich nicht so ganz verstanden, warum es dann wieder nicht willkommen war, dass sie dann einfach eine Frau genommen haben und die Hintergrundgeschichte geändert haben. Aber der Film ist gut. Der Film ist einfach mehr als solide Kost. Die Schauspieler sind toll, und er ist ja nicht offensiv rassistisch. Es ist einfach nur so ein kleiner Fehler, und als Deutscher bist du so, fühle ich mich jetzt schlecht, fühle ich mich nicht schlecht? Ich kann mich nicht entscheiden, aber der Film macht Spaß.
Ja, so geht's mir mit Ghost in the Shell auch. Ich finde immer das aber so laut zu schreien und zu sagen, weil das habe ich jetzt da auch so wieder gelesen, und das ist dann auch, kommt ja auch immer so von dieser Fraktion, die einfach, also mir wird halt zu viel gemeckert, das Meckerns wegen, und deswegen habe ich da schon mal generell, gehen bei mir bestimmte Lichter einfach aus, weil wenn's, die Figur von Major sieht ja auch einfach schon super, also sie sieht ja westlich aus, das ist ja keine, hat ja nicht diese typischen asiatischen Züge drin, sondern die sieht ja erstmal sehr westlich aus. Und deswegen ist es jetzt für mich auch keine komplette Whitewashing-Fehlbesetzung, so genauso wie Batu auch nicht, der sieht aus wie ein Ami. Die sehen beide aus wie Amis im Anime, so. Und ich, keine Ahnung, ich bin da wahrscheinlich nicht so streng. Ich mache mir aber sowas auch kein, ich bin auch nicht mehr der Typ, der sich darüber Gedanken macht. Also ich finde dieses, also nicht so dieses, nicht, dass ich sage, mir ist Rassismus egal, aber ich bin halt, glaube ich, so freigeistig erzogen worden, dass ich das, wenn da nicht Leute die ganze Zeit drüber rummaulen würden, würde es mir gar nicht auffallen, weil es einfach nur noch so ist, so, ey, ist doch alles schön, alles gut, alles cool, was müssen wir denn jetzt wieder versuchen, was reinzudeportieren und Leuten was Schlechtes zu unterstellen? Also, vielleicht sehe ich das auch zu naiv, aber keine Ahnung, für mich ist das kein Argument, den Film schlecht zu reden. Der Film lebt nämlich von seinen Bildern, und die macht da wahnsinnig gut. Und die Story und die Spannungsbogen, also ich habe den ersten Ghost in the Shell nochmal geguckt, den Anime. Das ist ein großartiger Film, der hat wahnsinnig viel vorausgeahnt, der hat wahnsinnig viel tolle Bilder, der hat viel Gutes gemacht, und ich sehe diesen Film einfach nur als Verneigung, also die Realverfilmung als Verneigung von dem großartigen Anime mit einer etwas aufgeräumteren Geschichte, weil die alte Geschichte war auch nicht der Wahnsinn. So, die grundlegenden Elemente sind ja die gleichen. Es ist halt einfach nur, die Story ist ein bisschen aufgeräumter, und der Spannungsbogen, ja, der ist nicht so geil im Film jetzt in der neuen Version, aber der war halt auch beim Anime nicht geil. Der hat einen furchtbaren Spannungsbogen, also furchtbar lahmen Spannungsbogen. Der Film läuft die ganze Zeit, der ist so wie ein weißes Rauschen. Der läuft so durch und er ist mega geil, aber er hat nie so dieses. So, und da nimmt sich der neue Film fast mehr Zeit. Also ich fand den zweimal gesehen. Ich finde den großartig. Mir hat der sehr viel Spaß gemacht. Deswegen kann ich darüber jetzt auch nicht so viel Negatives sagen wie andere. Ich kann dir trotzdem empfehlen. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zum Thema, warum wir eigentlich jetzt hier in dieses ganze Ding abgedriftet sind. Iron Fist.
Ja, stimmt. Iron Fist. Also wir haben heute, habe ich Max gesagt, wie ich den geguckt habe. Und ich habe gerade, weil Binge Boys ist ja so Pause gerade, kann man sagen, deswegen verpflichtend nicht mehr, dass ich jede Woche irgendwie krass schnell eine Serie nochmal durchgucken muss. Nukular waren wir relativ fleißig, haben gut vorproduziert, ich war gerade im Urlaub und es war einfach so, ich habe ja gerade nichts, was ich gucken muss. Ich bin ja sogar bei ein, zwei Sachen ein bisschen voraus, ich habe keinen Zwang. Was könntest du jetzt mal so nebenher gucken, nur für den Genuss? Aber ein Fest hast du erst eine Folge gesehen, guckst du mal weiter. Und ich musste mich trotzdem dazu zwingen, obwohl ich es nur nebenher gemacht habe, die Staffel durchzuziehen, weil ich sie ja auch fertig gucken wollte. Ich wollte alle Folgen gesehen haben, grob wissen, wie die Figur aufgebaut ist, was für ein Bogen sie da schlagen und was jetzt die Origin-Story ausmacht für ihn, weil ist ja auch eine Figur, die ich nicht gut kenne. Und deswegen ist es immer gut, wenn ich dann das schnell noch so abfrühstücken kann. Und ich hatte sehr, sehr wenig Spaß. Und es war immer ein Zwang. Und es war immer so, warum gucke ich das? Das ist alles relativ bemüht und die Atmosphäre versucht wieder so drückend zu sein. Und warum überhaupt? Und es war so viel Potenzial auch drin. Am Anfang hat man gemerkt, hey, wir haben hier einen Jungen, der sehr, also wie alt war er, als er abgestürzt ist mit dem Flugzeug? 12. Und landet dann eben bei diesen Mönchen. Und das heißt, dass seine westliche Erziehung und sein Erwachsenwerden in der westlichen Welt einfach mit 12 stehen geblieben ist. Und das merkt man auch. Er benimmt sich am Anfang sehr stark wie ein Kind, wenn es nicht darum geht, seine Aufgabe, die er eben bei diesen Mönchen übernommen hat, zu erfüllen, ist er einfach ein Teenager. Obwohl er 30 ist oder älter. Und das hätte man noch ein bisschen ausbauen können, hätte man auch ein paar lustigere Momente nochmal einbauen können. Es gibt ja, also ich möchte jetzt nicht unbedingt dumme Witze für die Entjungferung, die er nun mal wahrscheinlich erlebt in dieser ersten Staffel haben, aber auch da kann man vielleicht mit ein bisschen mehr Humor arbeiten. Es hat alles so schwermütig gewirkt, wo es nicht hätte schwermütig sein müssen und da, wo das Drama angebracht ist, war es dann auch so ein bisschen Psycho auf der Bösewichtseite und langweilig auf der Heldenseite. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach schlecht geschrieben, das Ding. Und von der Atmo, in meinen Augen, eine falsche Entscheidung.
Ich finde auch, und das ist, glaube ich, das Problem, was ich schon mit Luke Cage hatte und was ich auch stellenweise schon mit Daredevil hatte, beziehungsweise na, mit Jessica Jones, der ist mir nicht so aufgefallen. Aber ich finde 13 Folgen viel zu lang. Also für das, was sie da erzählen in dieser Staffel, wie oft sie vor und zurück gehen, weil sie einfach so, das ist wie, das erinnert mich immer an How I Met Your Mother, als ihnen nichts mehr eingefallen ist und sie ganze Staffeln damit gefüllt haben, ja, mit wem ist jetzt Robin eigentlich zusammen? Mit Barney oder doch mit Ted? Ach, jetzt wieder mit Ted. Ach, jetzt wieder mit Barney. Ach, jetzt wieder mit Ted. Hahaha. 8 Staffeln, nur das. Und ich hatte auch da das Gefühl, so dieser ganze Clinch innerhalb von dieser, wie hieß diese Familie? Wade-Familie? So mit diesem, ne, mit dem Vater, der da schon mal tot war und der ja dann von, der dann die ganze Zeit da in seinem Türmchen lebt und sein wie Dornröschen und keine Ahnung, das ist alles so, das hat mich alles genervt, dieser Bruder hat mich genervt, ich finde den Cast auch größtenteils wahnsinnig unsympathisch, ich finde die Figuren, da ist niemand dabei, wo ich sage so, also auch der, auch hier Iron Fist Typ, Rage, ich finde den Danny Rave,
das ist der Nachfolger von Dr. Disco oder was?
Danny Rave.
Ich gucke gerade, wie er wirklich heißt. Ich habe natürlich den Schauspieler zuerst gefunden. Das ist immer das Danny Rand.
Danny Rand. Ich wusste, dass es irgendwie ein Ausrastebegriff war.
Ja, ist eine D, aber trotzdem, Danny Rand wäre natürlich viel geiler.
Danny Rand. Also ihn finde ich okay, aber
er ist optisch gut besetzt, er spielt es auch nicht schlecht, aber
findest du nicht, dass er auch aus ein bisschen sieht ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Barney Stinson, Leonardo DiCaprio und Napoleon Dynamite?
Ryan Philippi, würde ich eher sagen.
Ja, stimmt, auch ein bisschen Ryan Philippi. Oh, Ryan Philippi, sehr vergessen.
Ja, weil er einfach nicht, es, irgendwie hat er so ein Frauenschicksal. Ist älter geworden und die Frauen alle so, jetzt nicht mehr. Kannst du deinen Rollkragenpulli im anderen Film anziehen? Er hat immer einen Rollkragenpulli an, weil der einzige Mann ist, der damit gut aussieht, außer Liam Neeson. Liam Neeson sieht auch im Rollkragenpulli gut aus.
Ja.
Details, aber sonst ist der Cast nicht gut. Also ich finde, also oder was heißt nicht gut? Aber es ist, also es ist.
Ich finde eine Figur.
Ich muss jetzt nachgucken, wie sie heißt. Aber diese Asiatin, auf die er da trifft, die selbst ein Dojo hat. Ich finde, die ist der einzige wirkliche Lichtblick, der jetzt nur für diese Sendung ist. Sie wäre die eigentliche coole Hauptfigur. Sie hat die bessere Story. Sie hat auch eine Wandlung drin. Sie ist sympathisch. Sie ist auch wahrscheinlich die Martial Artist mäßig mehr drauf hat als Schauspielerin. Also ich mag ihn, aber eigentlich ist sie die Hauptfigur.
Findest du nicht, dass die erste Kampfsequenz, wenn diese Serie losgeht und er kämpft sich vor den Aufzug, das ist eine der schlechtesten Kampfsequenzen aller Zeiten ist? Ich hab's geguckt, ich war wirklich peinlich berührt. Ich hab wirklich dahin geguckt, ich dachte, das ist ja so schlimm. Das sieht ja so peinlich aus. Wie er so ganz unbeholfen so dieses... wie er diese Typen verprügelt. Findest du nicht?
Es ist sehr, sehr langsam gemacht und du siehst ihm an, dass er es eigentlich nicht kann. Und da muss ich unseren Kollegen Laschewski zitieren. Ja, was ich herausgefunden habe, ist, dass er das ja, der wusste erst 3 Wochen vorher, dass er die Rolle überhaupt kriegt. Also der hat überhaupt keine Zeit, richtig zu trainieren. Also ihm kann man es nicht wirklich vorwerfen. Aber das
ist... Er hat erst 3 Wochen vorher Bescheid bekommen, dass er diese Rolle kriegt als mega krasser Kampfsportler?
Ungefähr so muss es gewesen sein. Er hat auf jeden Fall keinen Martial Artist Hintergrund, von dem ich wüsste. Man kann mich da gern korrigieren, aber die Szenen sagen eher, okay, wir haben einen Typen, der ein bisschen sportlich ist, gesagt, wo er die Hand hinzuhalten hat, damit die Szene funktioniert. Und das ist auch, Daredevil hat er mit richtig geil choreografierten One-Shot-Martial Artist-Szenen geglänzt. Und hier ist jetzt, wir schneiden mal um das Problem rum, dass alles viel zu langsam ist und nichts so sitzt, wie sitzen müsste. Das ist schon schade.
Ich habe mir so Analysen angeguckt auf YouTube von den Kampfsequenzen. Das ist richtig krass, wie schlecht diese Kampfsequenzen sind. So, weil ich habe das Second Screening gemacht, habe das gar nicht mitbekommen aus dem Augenwinkel, wie schlecht diese Kampfsequenzen sind. Und ob ich mir die nochmal in Ruhe angucke, war so, wow. Aber es gibt eine Folge, die ist die beste, das ist tatsächlich die von RZA gemacht wurde. RZA, dem Musiker vom Wu-Tang Clan. Der hatte diese Three Chambers-Folge gemacht, wo er sich dadurch diese 3 Bosse kämpft. Und die fand ich tatsächlich die beste Folge. Ich glaube, es ist die 6. Folge der Staffel. Und die ist wirklich gut. Das hat auch Lukas gesagt. Der fand die... Wir haben, Iron Fist war schon mehrmals Thema im Autokino-Kosmos. Aber ansonsten, da ist auch so keine Folge dabei, die ich gut finde. Also es ist alles viel zu lang. Und das Ende ist auch alles so... Oh, und dann... Also gerade die letzten 5 Minuten sind vielleicht noch so fast das Spannendste, weil... Oh, es gibt Cliffhanger. Und ach Mist, das heißt, es wird auch nur eine 2. Staffel geben. Ich hoffe, dass sie das besser hinbekommen. Aber jetzt weiß man ja zumindest, wer Iron Fist sein soll. Aber ist dir denn irgendwas auch positiv hängen geblieben?
Also die Folge, die du jetzt genannt hast, tatsächlich schön. Ich finde, es gibt Momente, in denen Daniel Rand echt okay ist, wenn er so naiv lustig ist. Weil hinterher sollen die ja alle zusammen die Defender zu bringen, ja? Und alle Helden sind so Depri. Er muss doch eigentlich das Comic Relief sein in der Gruppe. Er muss ja sein so, ja, mir geht's gut und ich habe eine Faust, die glüht, hahaha. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist auch er der am ehesten mal einen Witz macht und am ehesten mal sagt, ja, wir schaffen das schon. Und auch er ist die ganze Zeit so krampfhaft, ich bin wütend und kann damit nicht umgehen, wie so ein kleiner Junge. Das regt mich so ein bisschen auf, weil Luke Cage ist so, mir kann eh nichts passieren, ich gehe jetzt mal da rein. Jessica Jones so, ich habe keinen Bock, aber ich hau dem mal aufs Maul. Und Daredevil...
Was? Ich sehe nichts!
Genau, der sieht nichts, was die anderen machen. Und dann ist der Punisher noch im Hintergrund und bringt einfach jeden um. Das ist doch, was ist denn das für eine Truppe, ey? Also daraus nochmal eine eigene Serie, 13 Folgen pro eine Stunde. Es ist irgendwie so die demotiviertesten Superhelden der Welt. Ich kann mir nicht helfen.
Ich habe auch gedacht, dass Iron Fist, das habe ich auch beim ersten Trailer, habe ich gedacht, vor allem nachdem ich Luke Cage als so wahnsinnig schwermütig empfunden habe, dachte ich so, boah, Iron Fist, das wird so jetzt nochmal der funny Lichtblick und das wird so ein bisschen lockerer und so und das bringt nochmal in dieses Netflix-Marvel-Universum, was sie da gerade aufbauen, auch so ein bisschen gute Stimmung. Pustekuchen. Also da ist ja auch alles scheiße und dann wird der Bruder noch so blöd Heroin, also eine Quatschscheiße. Was habe ich mich über diesen Storyplot aufgeregt? Um diesen nervigen Wade-Bruder. Oh.
Ich fand den unfassbar lustig. Ich hatte richtige Sympathien für ihn entwickelt, weil er so irgendwann, ich will einfach nur noch hier raus. Es ist mir alles zu dumm. Und dann kriegt er das nicht mal. Das ist so schade. Und irgendwann so, oh, jetzt bringe ich halt meinen Scheißvater um. Und dann kommt er zurück. Ich hatte richtig Mitleid mit dem. Ich hätte Mitleid mit einem Mörder. Wenn eine Serie das mit dir macht, dann guckst du entweder Dexter und findest es geil oder irgendwas läuft gehörig schief.
Ja, ist ein schweres Thema. Also Fazit ist auf jeden Fall für mich, ich brauch das nicht nochmal. Ich gucke das tatsächlich, diese Vollständigkeitsgeschichte, das darf es eigentlich nicht sein. Also dieses so, wenn eine neue Marvel-Serie kommt und das haben sie... Luke Cage hatte das Problem noch nicht, aber Iron Fist hat es schon, weil die Leute mit Luke Cage schon nicht so zufrieden waren. Und aber ich meine, jetzt ist es ja erstmal gegessen und jetzt wissen wir alle, im August kommt dann Defenders. Ich glaube, 17. August oder 18. August ist, glaube ich, so, war in diesem Teaser-Video, wenn ich mich nicht täusche, 18. August müsste gewesen sein, war so das, was man sich gemerkt hat. Da sind aber, du hast ja eben gesagt, so, aber Punisher ist dann nicht dabei, oder?
Ich weiß es nicht tatsächlich, aber ich kann mir vorstellen, dass er zumindest ein Cameo macht, denn irgendwann 2017 kommt ja auch nochmal der Punisher. Im Übrigen für die Defender angeblich nur 8 Folgen, ja, wenn ich es richtig sehe.
Kapiere ich nicht. Warum nicht 8 Folgen Luke Cage, 8 Folgen Daredevil 1, 8 Folgen Daredevil 2, 8 Folgen Jessica Jones, 8 Folgen Iron Fist und dann, wenn man den großen Mashup hat zwischen diesen 4 Giganten, vermeintlichen Giganten, dann nochmal 13 Folgen draus machen. Nein, da machen wir 8. Lass uns lieber für Iron Fist Staffel 2 nochmal 13 Folgen machen, weil die ersten 13 haben sich schon voll und ganz gelohnt.
Wie viele Folgen die da nehmen. Ich finde das so random bei Netflix sehen, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich müsste es ja so laufen, dass der Autor sagt, also für den Plot brauche ich 7 Folgen und die sagen, okay. Eigentlich müsste es genau so laufen und nicht, ja, macht mal 13. Ich meine, klar, bei Network Television hat sich irgendwann Standard etabliert und die müssen ihren Terminkalender dann rausrichten. Es ist mir auch scheißegal, solange es gut wird, wenn ich ehrlich bin. 8 gute Folgen, lieber als 13 beschissene.
Guck mal, wie das heute so ist. Ne? Heute ist man schon so mit 10, 12 Folgen, ist man gut bedient. Aber guck mal, wie das so war, als bei Lost oder Prison Break oder sowas. Das waren, Digga, das waren 24 Folgen und die gingen 40, 50 Minuten.
Ja, war aber auch nicht gut.
Ja.
Sorry, mach mir keine Freunde mit sowas, das weiß ich. Das, also Lost ist ja für viele, auch diejenigen, die das Ende hassen, immer noch so ein heiliger Gral über die Jahre, wo sie es genossen haben. Aber das ist auch, ich habe einfach nur Interesse daran. Genauso wie bei Prison Break hatte ich auch nur Interesse daran. Ich gucke ja normal alles. Ich weiß nicht warum, es gibt ein paar Serien, da höre ich das Konzept und denke so, ne, da gehe ich mal lieber in aller Ruhe aufs Klo. Also, tut mir leid. Kann mir nicht helfen.
Das Prinzip von 24 war, dass es 24 Stunden gibt, die auch noch einfach Realtime sind.
Fand ich dumm. Fand ich von Anfang, es war für mich so, das ist ja mal prätentiös. Habe ich irgendwann gesagt, was mit der Werbung? Das haben sie eingerechnet. Ich so, oh, das haben sie auch eingerechnet. Das ist ja spannend. Kling, kling, kling.
Dann lief immer die Uhr. Ich habe das aber nie geguckt, weil es war mir einfach so, das hat schon so, also einfach zu wissen, okay, eine Staffel 24 kostet mich 24 Stunden. Natürlich nicht ganz so, wegen Werbung, aber es kostet mich ungefähr das. Gibt es diese wunderbare Szene bei American Dad. Papa, wir haben noch 24 Stunden zu tun, was machen wir? Schnitt. Oh Mann, das war wirklich eine spannende Staffel 24. Sehr guter Gag, fand ich. Ja, ansonsten, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen. Hast du da noch, also zum Thema Marvel-Serien auf Netflix, was ich aber auch glaube, warum Daredevil und Jessica Jones zum Beispiel mir so gut in Erinnerung geblieben sind, liegt tatsächlich, da kommen wir zum eigentlichen Problem der Defenders, das liegt an keinem der Helden. Also natürlich finde ich die Ritter und den Matt Murdock-Typen spannender als Luke Cage und Danny Rand, aber das liegt halt schon hauptsächlich an, bei Daredevil lag's an Fisk an der ersten Staffel, der das Ding halt einfach getragen hat mit Donofrio, wie auch immer man ihn ausspricht. Donofrio.
Exotische Eissorte, die man bestellt. Einmal eine Donofrio-Blitte. Mit Mandelsplittern.
Ich hätte gerne Stracciatella und Donofrio. Und natürlich auch dann an Punisher und Elektra und
Elektra war für mich einfach die schlechteste Figur in der Daredevil-Serie. Ich weiß nicht wieso, aber sie hat mich einfach nur genervt. Ich hab gedacht, schieß die Zicke doch endlich auf den Mond. Das geht mir einfach auf den Sack. Kann mir nicht helfen.
Ich glaube, ich hab's jetzt nicht so negativ in Erinnerung, aber auch nicht besonders positiv. Ich glaube, es war mir so egal.
Egal ist ja noch schlimmer eigentlich. Wenn eine Figur dir so richtig egal ist, dass man sie rausschneiden könnte.
Ja, aber wir hatten einfach fucking Punisher, so, der hat's halt für mich einfach gerissen. Ich war voll krass Fan vom Punisher. Und ich glaube, Matt Murdock ist halt auch, aber der ist auch so weinerlich. Also, er ist auch immer so ein bisschen so, Mann, ey, wenn der sich selbst sehen könnte, da wäre er aber auch enttäuscht. Also, nicht vom Äußerlichen, aber so vom Verhalten.
Ja, dann gibt's ja auch immer noch den Ben Affleck-Film.
Ich glaube, wir haben ja beide so ein ganz leichtes Guilty Pleasure für den Daredevil von Affleck.
Der Director's Cut ist viel, viel besser. Also, das klingt jetzt wie diese typische Ausrede, aber ich habe schon Director's Cuts gesehen, die sind schlechter als der andere.
Der von Green Lantern, wo einfach eine Szene zweimal drin ist.
nee, es ist nicht eine Szene zweimal drin, es wird eine komplette Vorgeschichte erzählt, dann setzt der normale Film ein und dann machen wir eine Rückblende auf das, was wir gerade gesehen haben. Das ist ungefähr so, als würde ich Germany's Next Topmodel gucken und die Werbung rausschneiden. Was sie gerade gesehen haben, was sie gleich sehen werden, was sie noch nicht gesehen haben. Und jetzt sind wir in der Gegenwart. Und ich so, ich bin völlig verwirrt. Die Zeitlinie ist ja unlogischer als in irgendwelchen Doctor Who-Folgen. Was soll das denn? Naja,
aber siehst du das ähnlich wie ich oder siehst du das, also dass die Serien hauptsächlich eigentlich durch ihre Antagonisten getragen wurden und die haben ja meiner Meinung nach, vor allem in Luke Cage, also Cottonmouth ist bis Cottonmouth nicht mehr Cottonmouth ist er schon der Held so, also ist er schon noch so der Coole, aber auch schon lange nicht so stark wie Fisk, aber schon auch gut, aber dann kommt ja diese komische was ist das, Bürgermeisterin oder was? Oder da diese Politikerin und dann noch dieser andere Bösewicht, der dann noch aus... Also ich finde, Luke Cage wird so albern in der zweiten Hälfte und das ist... Die erste Hälfte von Luke Cage ist wirklich so nice und die zweite Hälfte ist dann wirklich so euer Ernst und da merkst du halt auch, dass Luke Cage das meiner Meinung nach nicht wirklich trägt.
Ich habe Luke Cage leider nicht ausreichend gesehen, um irgendwas dazu zu sagen, aber es ist klar, dass wir bei Daredevil immer relativ eindeutige Das-ist-mein-Gegner-Politik haben. Bei Jessica Jones natürlich noch mehr, weil das einfach der beste Bösewicht überhaupt ist. Genial gespielt auch noch. Und bei Iron Fist ist es halt so, ich weiß nicht, wer auf welcher Seite ist. Eigentlich müsste alles sehr, sehr klar sein, aber...
Das ist wirklich so, man weiß einfach nicht wirklich die ganze Zeit, für wen oder gegen wen man sein soll. Auch Madame Gao. Hasse ich die jetzt? Finde ich die irgendwie cool? Was ist das Ding mit Madame Gao? Dann der scheiß Vater die ganze Zeit, der alte Wade, wo man nicht weiß, so, was ist denn jetzt mit dem Dornröschen? Und das, also, dann am Ende weiß man, ja, okay, ich muss mich zu dem Sohn so verhalten, aber es ist auch nicht mal, ich habe auch nicht mal, ich bin so müde davon, in dem Fall zu sagen, so, oh ja, und wartet mal ab, was am Ende noch passiert. Das ist alles so scheiße geschrieben, das ist so unklar. Und ich finde, das ist das Schlimmste, was du machen kannst als Regisseur, wenn du den Zuschauer nicht mit klaren Emotionen zurücklässt, sondern so mit so einer, aber nicht so eine coole Verwirrtheit, wie, weiß ich nicht, so ein Fight Club oder so, sondern es ist einfach so, ja, ich bin einfach nur verwirrt und das nervt mich. Und das ist in dem Fall so krass.
Es ist auch zu häufig und zu beständig. Du hast niemals so ein Homebase-Gefühl, wo du sagst, okay, die Konstellation funktioniert. Und wenn es einen Bruch gibt, dann wird der auch richtig auserzählt. Es ist immer so beliebig, weil man ja auch, ich meine, klar, man will nicht immer sagen, ich bin ein Zuschauer und ich muss dumm an der Hand geführt werden. Aber bei dem Papa, der einfach jeden verarscht, denk mal so, der muss die einzige Figur sein, wo du dir unsicher bist. Ansonsten funktioniert es nicht und du bist bei allen unsicher. Und Madame Gao ist eigentlich die Figur, wo man sagt, die darf das, die darf unklar sein, weil die anscheinend 50.000 Jahre alt ist und jeden so ein bisschen nach ihrer Pfeife tanzen lässt. Aber dann kann ich nicht noch eine Figur haben, die das auch versucht. Ihr schreibt hier nicht Game of Thrones, was tausendmal besser geschrieben ist, denn da sind zumindest sämtliche Motivationen zu verstehen. Auch wenn da mal was aus dem Nichts kommt, dann weiß man immer, okay, der ist einfach machtgeil, okay, dem haben sie viel Geld geboten. So sieht's dann eben aus. Aber hier, ich habe ja keine Ahnung, wer diese Leute alle sind. Kam ja keiner vorbei und hat sich vorgestellt. Hallo, ich bin der und deswegen mache ich das. Ah, dankeschön. Das wäre mal ganz nett. Also ab und zu, und ich glaube deswegen verfallen wir auch ab und zu in diesen Retro-Modus, wo wir sagen, ah, jetzt mal so ein richtig schöner alter Karate-Kid, wo ich weiß, wer die Bösen sind. Weiß wenigstens, was los ist.
Ja, ich meine, viele Sachen machen das ja auch noch richtig. Ich finde das nur jetzt gerade, also gerade bei der Staffel, das ist mir halt extrem aufgefallen. Aber lass uns nicht weiter darüber reden. Wir kommen gleich zum Thema, was sonst noch so geht. Ich habe nämlich noch einen großen Serientipp, den ich schon oft angeteased habe, über den ich noch kurz mit dir sprechen, auch wenn du noch nicht gesehen hast. Aber vorher hören wir ganz kurz Stalking Lucas, denn der hat The Founder geguckt, den Film mit hier Michael Keaton, über der den McDonald's-Erfinder spielt. Den hat er sich angeguckt, der läuft jetzt im Kino und was er zu sagen hatte, hören wir jetzt.
Wer steht mit dem Mantel hinter dem Baum?
Stalking Lucas!
Wer steht auf uns und auch gar nicht auf Frauen?
Stalking Lucas!
Wer macht sich ein Unterhemd aus Nanus Haut?
Stalking Lucas!
Laut meine Blutproben und trinkt sie aus!
Stalking Lucas!
Und alle!
Stalking Lucas! Stalking Lucas! Stalking Lucas! Stalking Lucas!
ich. Hallo Autokino, hier ist wieder euer Stalking Lukas und ich möchte heute über ein Thema reden, was mir sehr am Herzen liegt, was euch wahrscheinlich alle betrifft. Früher in der Kindheit schon, was ganz Besonderes war, mittlerweile irgendwie immer noch dazugehört und es ist ein Faktor, der gerade auf Reisen essentiell ist. Denn es geht um McDonald's. Genauer gesagt geht es um die McDonald's-Gründung und den Film, der sich damit befasst, nämlich The Founder von John Lee Hancock, der am 20. April in die Kinos kam. In The Founder begleiten wir Ray Kroc, gespielt von Michael Keaton dabei, wie er durch einen Zufall, denn er ist Milkshake-Vertreter und kriegt eine absurd große Bestellung, zu der er dann fährt, die McDonald's-Brüder Dick und Mac McDonald's kennenlernt. Er ist von dem System, was die beiden in ihrer Filiale haben, dermaßen überzeugt, dass er da einsteigen will und dass er ein Franchise draus machen will. Er will expandieren, die beiden Brüder wollen das nicht. Die haben zwar dieses unglaublich innovative System der Verkleinerung der Produktpalette, schnelle Abläufe, kein Geschirr, was gereinigt werden muss, keine Kellner. Sie haben sehr runterreduziert und dadurch viel Erfolg damit. Wollen aber nicht expandieren, weil unter anderem auch Mac krank ist, er hat Diabetes und er weiß nicht, wie er mit dem Stress umgehen kann. Ray überzeugt die beiden dann aber und fängt an, aus McDonald's die McDonald's Corporation zu machen, die wir heute kennen und die heute, ich glaube, das erfolgreichste Fastfood-Unternehmen der Welt ist. Die Geschichte ist dabei spannend, hätte ich nicht erwartet. Es ist ein Drama, also auch wenn man sich John Lee Hancocks Biografie so anguckt, sticht zum Beispiel Blindside raus, das ist ein faktenbasierendes Drama. Hier haben wir eine ähnliche Grundkonstellation, dass wir eine wahre Begebenheit haben, auf der aus dann ein Drama konstruiert wird. Das hat aber viele leichte, humorvolle Momente, die jetzt aber schon fein pointiert sind, also es ist jetzt keine Comedy. Michael Keaton spielt halt Ray Kroc total genial. Es ist Nick Offerman spielt Dick McDonald, also Richard, und auch, macht das auch sehr gut. Also generell, es gibt keinen Darsteller, an dem ich was auszusetzen habe. Die Handlung ist spannend erzählt. Es gibt so in der Mitte vielleicht mal 10 Minuten Längen, aber auch die sind eigentlich vernachlässigbar. Und das Spannendste ist eigentlich, wie sich während des Films die Sympathien vom Zuschauer für die handelnden Figuren ändert. Also es gibt halt Figuren, mit denen fiebert man am Anfang mit, am Ende hasst man sie, Figuren sind einem egal, wachsen einem ans Herz. Diese Ebene haben sie sehr gut ausgefüllt, haben sie sehr schön gemacht. Und darum ist meiner Meinung nach The Founder auch ein absoluter Geheimtipp und ein absoluter Weg ins Kino. Für jeden, der mal wieder ein gutes Drama ohne überbordende Emotionalität will, sondern der einfach was darstellt, was einen emotionalen Gehalt hat, aber jetzt halt auch nicht ein Shakespeare-Drama ist. Ansonsten kann man sich den natürlich auch auf Blu-ray und DVD angucken, wenn er rauskommt, denn die Kameraarbeit ist zwar grandios, aber trotzdem ist so ein ruhiger Film meiner Meinung nach ja nicht immer ein Kinopflichttermin. Ja, ich glaube, das war's dann auch von meiner Seite aus und ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns bei der nächsten Episode im Autokino wieder, wenn ich über einen schönen Film sprechen darf. Wird sich noch zeigen, welcher.
Das war Stalking Lukas. Danke, Lukas. Geh bitte raus aus meinem Bett. Ja.
Bezüglich McDonald's, heute ganz fies. Ich bin mit dem Zug hergefahren und ich stehe in der, ich glaube, das war die Straßenbahn schon dann. Und dann so, oh Gott, was riecht hier so nach Meckes? Und neben mir sitzt einfach jemand und isst frische Fritten aus dem McDonald's im Zug. Und ich so, ich habe noch nichts gegessen. Oder fast noch nichts. Ich hätte ihn fast getötet. Dieser Geruch. So, das war's. Mehr wollte ich dazu nicht sagen.
Okay. Ich war heute bei KFC und habe den Big Boss gegessen. Sehr lecker. Ist wie der Boss Burger von KFC, nur mit 2 Lagen Fleisch.
Das ist aber die beste Beschreibung. Es ist wie ein leckeres Produkt, nur mehr davon. Wow.
Das ist total gut. Ich liebe es. Genau, einen Film muss ich noch erwähnen. Den habe ich nämlich, ich habe ein Muster geschickt bekommen von einem Film, in dem Christopher Walken wie heißt es, die alte Elektra? Nochmal hier.
Jennifer Garner
und Kevin Spacey zusammenspielen. Der Film heißt Voll verkatert und ist der überbesetzteste Film aller Zeiten, denn Kevin Spacey gerät bei einem Unfall in den Körper einer Katze. Es ist ein Buddy-Switch-Film und man denkt, ach, guck mal, vielleicht ist das ja witzig, und ich habe ihn geguckt und war so, nein, es ist der schlechteste Film aller Zeiten. Voll verkatert. Kevin Spacey spielt so einen ganz fiesen, reichen Typen, der so ein Riesenunternehmen hat, und dem sein Sohn soll die Firma dann irgendwie übernehmen, und ach, keine Ahnung, ich kriege nicht mal mehr die Story zusammen. Auf jeden Fall baut der einen Unfall durch korrupte Angestellte und wird von einem Hochhaus geschubst, dabei hat er die Katze dabei, warum auch immer, fällt mit der Katze irgendwie runter, leidet eine Gehirnerschütterung, also weil er irgendwie dann in so ein Dings reingerissen wird, also der fällt nicht auf die Straße, sondern der wird nur in ein Stockwerk katapultiert, durch einen Zufall, wird ohnmächtig, und die Katze, er ist dann in der Katze drin.
Wie jetzt? Also komplett geistig. Okay, gut.
Ja, und der Geist von ihm ist in der Katze drin. Und dann muss die Katze, die er frisch seiner Tochter schenken wollte, über die Fähigkeiten einer Katze und über die motorischen Fähigkeiten einer Katze und die sprachlichen Fähigkeiten einer Katze, muss er dann mit seiner Tochter kommunizieren. Das ist im Übrigen das Mädchen, das auch bei dieser, wie heißt hier der, die schrecklichen Ereignisse von, die auch die Netflix-Serie, die es jetzt gibt. Seit ein paar Wochen hier mit, wo der alte Jim Carrey-Film.
Genau. Series of Unfortunate Events, aber ich weiß nicht, wie die Dame heißt.
Da spielt eins von den Mädchen, also auch gerade ein aufstrebendes Starkind, sehr hübsches 14-jähriges, oh Gott, das kann man nicht sagen. Auf jeden Fall ist sie sehr, sehr, sehr lieb und spielt das schön und hat eine wahnsinnige Ausstrahlung. Sie hat die Ausstrahlung einer jungen Jennifer Lawrence. Und alles ist krass an diesem Ding, also die an Schauspielern. Und Christopher Walken als dieser Katzenladenbesitzer, dieser mystische und so. Aber das ist so schlecht. Ey, wenn das Sandler gemacht hätte, die hätten den gefickt dafür. Genau, Marlena Wiseman heißt sie. Wenn das Sandler gemacht hätte, das hätte keiner durchgehen lassen. Da hätten sie Sandler für zerrissen. Dagegen ist die Geschichte ist fast so scheiße wie die von Coppola, aber wirklich so Kopplers nur ein Zehntel davon an Wackness. Das ist so schlimm, wie dieser Film ist und wie dumm diese Geschichte erzählt ist und so. Und dann auch noch, nein, wir geben in der deutschen Synchro, ich habe kurz auf der deutschen Synchro, weil ich habe gedacht, ja, die Kevin Spacey Synchronstimme, die eigentliche deutsche Synchronstimme von Kevin Spacey ist halt schon geil. Fast gefällt mir persönlich besser als das Original. Deswegen liebe ich Kevin Spacey Filme. Weißt du, was man aber gemacht hat mit der Kevin Spacey Stimme? Hey Mann, hast du meine James Brown Kassetten gesehen? Shrek, ich mache jetzt ein paar ordentliche Waffeln, Mann. Weißt du, welche Synchronstimme sie ihm gegeben haben? Weil natürlich liegt die Hauptstimme von Kevin Spacey nicht auf Spacey, weil der fällt ja schnell ins Koma. Und dann ist eigentlich Spacey ja die ganze Zeit in der Katze. Man hat aber nicht die Synchronstimme von Spacey genommen, weil die wäre für die Katze zu unspektakulär wäre, sondern man hat genommen, rat mal, welchen Prominenten man genommen hat.
Aufgrund 80er Jahre würde ich sagen, Thomas Gottschalk.
Guck mal, immer, wer der spricht, hat er nämlich
synchronisiert. Stimmt, hat er wirklich. Das war aber witzig.
Ja, natürlich war es witzig. Ich meine, aber die Tatsache, dass es Bruce Willis im Original war und man nimmt Thomas Gottschalk, hat auch nur funktioniert, weil es ein Baby war.
Allerdings.
Stimmt, das war wirklich Thomas Gottschalk. Wie verrückt. Das hab ich ganz vergessen. Nein, es ist Oliver Kalkofe, den ich ja prinzipiell mag, aber es passt nicht. Vor allem, weil Kevin Spacey ja dann auch mit der Synchronstimme von Oliver Kalkofe in seinen Szenen synchronisiert ist. Und das ist so dumm einfach. Das ist so dumm. Das ist wieder so, also warum nicht gleich irgendwie Elias Mbarek? Das ist so dämlich gewesen. Oder Fresh Torge, irgendein scheiß YouTuber. Das ist so primitiv und schlimm. Das ist im Deutschen noch schlimmer. Das ist, also ich frage mich, was da passiert ist, was die geritten hat. Und dass Christopher Walken nach Click nochmal die Rolle eines verrückten Ladenbesitzers spielt. Und das ist so doof, ey. Und also wirklich Christopher Walken, da kann man sagen, was man will, aber Click war 5000 Mal lustiger als dieser furchtbare Kackfilm. Und dann auch mit so einer Tragik am Ende. Also das war große Scheiße. Den kann ich dir auf jeden Fall nicht empfehlen.
Darf ich dir ein paar Fragen zu dem Film stellen? Einfach quizmäßig, weil ich die IMDb-Seite natürlich aufgemacht habe jetzt. Rate, wie viele Drehbuchautoren hatte dieser Film?
4.
5. Aber man darf nicht vergessen, ab einer bestimmten Menge hört man auch auf, sie zu listen tatsächlich. Das können auch 20 gewesen sein. Und jetzt rate, der Regisseur, weißt du, wer es ist?
Nee.
Okay, dann wer könnte es denn sein? Oder was für eine Sci-Fi-Komödienreihe könnte er denn verantwortlich gewesen sein als Regisseur?
Eine Sci-Fi-Komödienreihe?
Ja, also schon ernster, aber halt lustig. So im Ghostbusters-Stil. Jetzt ist nicht mehr viel übrig.
Sag mir's.
Barry Sonnenfeld, der Man in Black gemacht hat.
Nein. Der hat voll ver... Was hat... Wer hat denn in Amerika den in Hollywood-Produzenten ins Hirn geschissen?
Ich habe keine Ahnung. Adam Sandler. Also, wenn ich mir bildlich vorstelle, einfach weil es lustig findet. Aber Barry Sonnenfeld ist auch... Mein Wild Wild West hat er ja auch gemacht, ne? Also, darf man jetzt auch nicht vergessen. Und das, da muss man ja sagen, das war ja ein hervorragender Kameramann auch, der leider mittlerweile verstorben ist, nämlich Michael Ballhaus. Trotzdem große Scheiße. Alle talentiert, aber warotz. Und ja, Barry Sonnenfeld ist halt auch so, ja, mache ich eben, ist okay. Nur was mit der Story da passiert ist, verstehe ich nicht. Weil du kannst mit dieser Besetzung, mit einem halbgaren Drehbuch einen geilen Film machen, trotz Jennifer Garner. Und weil Christopher Walken hat in so vielen Drecksfilmen so eine coole Leistung abgeliefert, dass ich die wenigstens genossen habe. Und Kevin Spacey, auch wenn er jetzt eigentlich nur eine Synchro-Rolle spielt, auch über jeden Zweifel erhaben. Keine Ahnung. Aber es passiert einfach manchmal. Manchmal ist einfach Auftragsarbeit für alle und dann ist es scheiße.
Ich, wenn ich doch dieses Line-Up habe von Jennifer Garner, Christopher Walken und Kevin Spacey, dann mache ich doch keine Buddy-Switch-Komödie, die nicht größer ist als Freaky Friday mit Lindsay Lohan und wer war es nochmal? Jamie Lee Curtis.
Ja. Eigentlich auch, also vor allen Dingen damals talentierte Leute, weil Lindsay Lohan kann tatsächlich spielen, damals war sie auch noch jünger. Und Jamie Lee Curtis, wenn das Drehbuch halbwegs okay ist, eine der lustigsten Frauen ihrer Zeit tatsächlich und sehr viel Charisma. Aber natürlich, kleines Format, kleines Drehbuch, kleine Idee. Der beste Buddy Switch, der kein Buddy Switch war, immer noch mit Steve Martin, wo er noch eine Frau in seinem Körper hatte, die eigentlich verstorben ist und ihre Seele ist bei ihm drin gelandet. Hervorragend, weil er da auch physikalische Comedy gemacht hat. Sie hat die Hälfte seines Körpers kontrolliert, er die andere. Und er ist immer so rumgelaufen und ist fast hingefallen und hat selbst Gespräche geführt. Hervorragend, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Früher gefühlt alle 2 Wochen bei RTL.
Boah, gute Frage. Der Mann mit den 2 Gehirnen?
Ich glaube, der Mann mit den 2 Gehirnen, da hatte er wirklich das Hirn, er hat sich in ein Hirn verliebt. Tatsächlich. Also das war wirklich, er hat irgendwann mal einen verrückten Professor gestanden und da waren lauter Gefäße mit Hirnen drin, die aber noch am Leben waren. Und dann hat er sich noch den perfekten Körper dazu gesucht.
Auch Steve Martins Karriere.
Unfassbar, der Mann. Was der früher für eine Scheiße, aber lustige Scheiße gemacht hat.
Steve Martin hat sehr, sehr großartige Komödie gemacht. Letztes habe ich ihn gesehen in 30 Rock, da hat er mitgespielt. Einer meiner absoluten Lieblingsamerikanischen Comedy-Serien, geschrieben von Tina Fey. Die auch dann für Unbreakable Kimmy Schmidt mitverantwortlich ist und eigentlich so der geistige Nachfolger von 30 Rock ist, dem sie auch mitspielt als Anwältin. Ja, Steve Martin, das ist auch mein Podcast eigentlich bei Nukula.
Ja, vor allen Dingen die alten Sachen. Ich meine, der ist ja immer noch aktiv. Gestern noch ein Interview tatsächlich mit ihm gelesen, weil er jetzt, kriegst du auch manchmal auf Facebook diese Masterclass-Werbung, wo Kevin Spacey einen Schauspielkurs gibt, Steve Martin einen Comedy-Kurs, muss halt Geld dafür bezahlen. Und da habe ich ein Interview zugelesen und Steve Martin schreibt ja einfach noch nebenbei Literatur, spielt Banjo wie ein Bekloppter, also wirklich auf A-Niveau quasi. Banjo auf A-Niveau, das muss man sich auch mal überlegen. Und ist einfach an sich ein guter Schauspieler. Er könnte auch ernst super spielen. Hat aber auch einige sehr langweilige Komödien gemacht. Vater der Braut, für mich einer der langweiligsten Filme aller Zeiten. Und Vater der Braut 2 ist einfach noch doppelt so langweilig. Da heiraten einfach Leute. Wie spannend kann das sein?
Ja, das ist aber dieses Schicksal, das ist, was meiner Meinung nach ja auch stellenweise Robert De Niro so ein bisschen eingefangen hat. Gut, der war halt früher, da ist es noch manchmal ein bisschen nerviger, weil Robert De Niro war nicht darauf ausgelegt, Komödien zu machen, sondern er hat halt Sachen gemacht wie Taxi Driver oder hier den Boxfilm und so. Der war ja einfach ja gut, stimmt, da war noch dieses kleine nischige Thema der Pate und die ganzen, generell alles halt so Goodfellas, Casino, die ganzen großen Mafia-Rollen. Robert De Niro war Wahnsinn, es war einmal in Amerika ein unfassbar großes, also eine Vita, die sich liest wie die Sternstunden Hollywoods oder mit vielen Sternstunden Hollywoods tatsächlich versehen sind. Und dann irgendwann alberte das so durch vor allem meine Braut, ihr Vater und ich und was hat er noch gemacht? Viele von diesen komischen Komödien, zuletzt hat er doch diesen ganz schlimmen Dirty Grandpa-Film gemacht mit Zac Efron, glaube ich, zusammen. Zwischendrin hatte er nochmal großartige Momente in Silver Linings, wo er den Vater gespielt hat von Jennifer Lawrence. Sehr guter Film, großartiger Film, auch, glaube ich, mit dem Oscar prämiert. Aber Robert De Niro hat auch inzwischen so eine, ja, ich bin der lustige alte Mann. Reine Nervensache war doch auch so ein Ding.
Ja, aber reine Nervensache, eins vor allen Dingen, der war richtig gut. Es war Billy Crystal, kann eben richtig traditionelle Komödie, super. Und dann hat Robert De Niro einfach wieder ein Mafioso gespielt. Und da hat er natürlich auch davon gelebt, dass er diese ganze Filmografie mitbringt. Man sieht ihn, wenn da noch Joe Pesci dabei gewesen wäre, wärst du so, okay, alles klar, wir wissen, was für einen Film wir gerade gucken. Aber wenn du das immer wieder machst, dann wird der Witz irgendwann alt. Allerdings muss ich sagen, dass ich von Robert De Niro auch weniger Respekt habe, seit er irgendwann gesagt hat, ja, Impfen, total scheiße, verursacht Autismus und so. Seitdem bin ich so, ja, halt doch einfach das Maul und spiel lustige Rollen, du Opa.
So wie Moritz Bleibtreu mal gesagt hat, man soll nicht wählen gehen.
Hat er das wirklich mal gut, ich glaube, Moritz Bleibtreu.
Seitdem twittert der, ich glaube, der Kuro hat gefühlt seitdem nur noch gegen Moritz Bleibtreu getwittert. Das war vor 3 Jahren und der Kuro, bis heute lese ich immer nur Hass-Tweets gegen Moritz Bleibtreu.
Moritz, ich bleib dir nicht treu. Warum? War er da so sauer, der Kuro?
Das fand er richtig schlimm. Vor allem hätte er dann fast interviewt, weil das damals, ich glaube, Battlefield 4 war mit einer Moritz Bleibtreu-Synchro versehen und dann hätte er ihn fast interviewt. Und er hat dann immer gesagt, das mache ich nicht, dieser ignorante Weg. Das war sehr lustig. Also mir war es ehrlich, mir war die Aussage von Moritz, sie war ein bisschen dumm, aber manchmal, ich meine, man kennt das inzwischen selber so, vor allem, wenn man so viel redet wie wir, nicht jede Aussage kann schlau sein, deswegen bin ich manchmal auch so verzeiht, dass auch jemandem vielleicht auch mal so grobe Patzer, sofern er nicht sagt, man soll jetzt alle, verbrennt alle schwarz oder so, sagen, so ein dummer Quatsch nicht gesagt wird. Aber also, wenn jetzt einer sagt, so ja, wählen gehen ist doof, mein Gott, aber der Kuro, den hat das irgendwie viel tief getroffen. Vielleicht ist er das Sohn von zwei Wahlkabinen, der Sohn zweier Wahlkabinen. Oder wurde in einer geboren?
Wurde gezeugt.
Du willst auch die CDU? Komm mal her. Mach mal hier ein Kreuz.
Missionarsstellung, Kreuz, ja, alles klar. Ich weiß nicht. Ich glaube, der Moritz Bleibtreu, wenn du mal Interviews mit ihm gesehen hast, der hat halt für Interviewverhältnisse haut der zu viel Output raus. Der quasselt so viel wie wir in einem Podcast innerhalb von 5-Minuten-Interview. Und ich glaube, er hatte da bestimmt irgendwie eine Begründung für, die ich nicht nachvollziehen kann zwar. Aber er hat wahrscheinlich nur diesen einen Satz gesagt, nee, sollte man einfach nicht machen. Während ich ja immer sage, soll man nur nicht machen, wenn man irgendwie was Dummes wählen will. Also so NPD, AfD, dann bleibt einfach zu Hause. Wählt sich automatisch für euch. Aber ist immer so, wenn man nicht wählen geht, kriegen die Deppen mehr Macht. Die Deppen finden irgendwie immer den Weg zur Wahlkabine.
Ja. Ja, ja. Deswegen, wo kamen wir drauf? Wegen Promis, die dumme Sachen sagen. Ja, gut, ist halt so. Was war das Dümmste für dich, was jeden Promi gesagt hat? Fällt dir was ein?
Fällt bestimmt was ein, aber Donald Trump ist ja auch ein Promi.
Ja, aber ich meine, so ein Promi, den du mochtest und der dann was so Dummes gesagt hat, dass du sagen konntest, das geht jetzt gerade nicht mehr für mich.
Also nur dumm, nicht wirklich moralisch verwerflich.
Naja, moralisch verwerflich, so dass sich dein Phantom dieser Person gegenüber geändert hat. Was die was gesagt hat, was so für dich so erschütternd war, egal ob in Dummheit, politischen Ansichten oder sonst was, dass du sagst, so boah, schwierig.
Das ist wirklich, das Gemeine ist jetzt erwarten, durch alle so irgendeiner Nazi-Kommentar gemacht. Aber tatsächlich habe ich einmal einen Podcast von Kevin Smith gehört, wo er gesagt hat, ich glaube, Edgar Allan Poe hat die Lautmalerei, also die Onomatopoeie, erfunden. Und da bin ich, das ist so ein richtiger Bildungsbürger-Moment von mir.
Gerade nichts verstanden.
Okay. Du weißt ja, was eine Lautmalerei ist. Ich habe gepupst, ist eigentlich ein oder es hat Bumm gemacht. Das ist eigentlich eine Lautmalerei. Das Geräusch, das du beschreibst, machst du einfach nach. Kikeriki ist auch eine. Und er hat halt gesagt, ich glaube, Edgar Allan Poe hat es erfunden. Und da bin ich halt original aufgestanden und so, was? Was für ein Blödsinn? Das ist ja die Geburt der Sprache fast schon. Wenn du, wie gesagt, Kikeriki, bumm, wenn du keine Worte hast, um was zu beschreiben, machst du das Geräusch einfach nach. Das hat kein Dichter erfunden irgendwann. Und das Bescheuerte ist, dass mich das wirklich erschüttert hat, dass jemand auf die Idee kommen kann. Nichtsdestotrotz, der Gamebro hat die relativ häufig benutzt und auch sinnvoll, aber ich war wirklich für 5 Minuten, war ich so, sag mal, wie dumm kann man eigentlich sein? Und dann habe ich realisiert, ja gut, das amerikanische Bildungssystem ist jetzt nicht das Beste, verzeihen wir es dem Mann einfach mal. Aber das ist halt kein Skandal, das ist einfach nur so, war ich aus der Bahn geworfen für 5 Minuten.
Ja, manchmal hat man das, dass dann Leute was sagen, man ist dann so, ich glaube, was meinst du, wie oft das schon vorgekommen ist, dass wir irgendwas gesagt haben und dann sind Leute, die uns eigentlich lieben, auf einmal zusammengebrochen und haben gesagt, wie konnte ich diese Person nur eine Sekunde mögen? Grüße an dieser Stelle.
An
alle. Ich hatte das bestimmt auch schon ganz, ganz oft so. Ich habe das immer gehabt halt anders, wenn ich dann Promis getroffen, oder was heißt Promis, ne? Aber wenn du Künstler getroffen hast, die ich mochte und die man dann zum Beispiel Autogramm gegeben haben oder die man interviewt hat oder sowas. Ich habe mal mit 17 auf dem Hessentag in Dietzenbach.
Der Hessentag, der zieht sich auch durch dein Leben durch, oder?
Lass mich. auf jeden Fall beim Hessentag in Dietzenbach habe ich mal ganz viele Rapper interviewt. Und zwar war das da war eine Hip-Hop-Bühne und ich war ja mit 17 ganz deep into it und habe dann ganz viele Hip-Hopper interviewt, unter anderem Dendemann, der dann bis vor kurzem die Band war von Böhmermann. Und der war tatsächlich genau so, wie ich mir den vorgestellt habe, so ein bisschen, also ein bisschen sehr verkifft, sehr nett, sehr herzlich. Interview sollte 10 Minuten gehen, am Ende haben wir, glaube ich, 80 Minuten geredet, was cool war, weil natürlich für mich oberkrass so. Und es lag aber hauptsächlich daran, dass er immer abgelenkt war von der Achterbahn, die gegenüber war. Hey, guck mal, die geht schon wieder runter! Und
gute Aufmerksamkeitsspanne, ja, auch.
Ja. Ja. Er war wirklich wie ein Hund oder mit einer Pfeife hinter sich. Und war es eine Katze? Und da ist mir was anderes passiert. Und zwar habe ich Curse interviewt. Und Curse habe ich damals sehr, sehr geliebt und geschätzt. Und dann hat Curse ein Interview bei mir gegeben. Und er war super krass freundlich. Aber er war so aufgesetzt freundlich, dass es mich angekotzt hat. Weil ich hatte zum Beispiel, Dendemann hatte ich so das Gefühl, ich habe hier wirklich gerade den Typen, ich habe den Dendemann hier sitzen, so weißt du. Und der hat halt einfach so, der ist halt so. Und das fand ich krass. Und bei Curse war es wirklich so, der war so, ja, hey, der war so, hatte diese amerikanische Freundlichkeit. Und das finde ich ganz, ganz schwierig, wenn Leute sowas haben. Und ich erst viele Jahre später, als ich ihn dann nochmal getroffen habe, habe ich einen wahnsinnig guten Abend und mit dem gehabt und ein sehr, sehr lustiger Typ. Und dann wusste ich auch, okay, der ist wirklich halt einfach ein sehr netter, sehr guter Mensch. Aber damals war er halt voll in diesem Profimodus und so. Und sowas fand ich immer schwierig. Ansonsten immer auch so Angebereien oder sonst was. Aber ich habe da vorhin mit einer Freundin drüber geredet, weil sie meinte, dass sie mal, als sie noch krasser Prinz Pi-Fan war, also auch ein deutscher Rap-Künstler, dass sie das ganz blöd fand, dass er sie am Merchandise so abgewatzt hatte. Und dann habe ich darüber nachgedacht und auch mit ihr darüber gesprochen, wie das so ist, wie man so als Künstler, jetzt komme ich wieder so ein bisschen auf uns, aber man kann ja, man steht am Merchandise-Stand und hat 3 Stunden Show hinter sich. Manchmal kommen dann Leute zu einem, und ich glaube, das ist bei uns vor allem ganz schwierig, so bei Nukular, dass Leute zu uns kommen und die erwarten jetzt, dass was ganz Krasses passiert, so. Oder die kennen dich und du kennst sie aber nicht. Und die machen Gags, weil sie dich kennen und denken, das ist dein Humor, aber du kennst sie nicht und fasst das, was sie sagen, nicht so auf, wie sie es vielleicht meinen, weil du diese Person, du bist, wer willst du, warum machst du diesen Gag, bist du bescheuert, lass mich in Ruhe. Und ich glaube, dass auch am Merchandise-Stand an diesen Kumpeltreffen oft Herzen brechen, zumindest kurzzeitig.
Ja, das denke ich auch. Es ist mir mindestens einmal passiert, wo ich einfach einen Namen falsch erinnert habe oder gesagt habe, der Name passt nicht zu dir, liebe Grüße an dich, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, weil ich Angst habe, dass ich ihn schon wieder falsch mache. Tatsächlich, ich habe einfach eine Panik davor. Und wenn man selber einen Gag macht in der Situation, geht man auch immer das Risiko ein, der andere, der kommt ja her und will meine Aufmerksamkeit, weil er mich gut findet, der versteht den Gag nicht und sein Herz bricht deswegen. Deswegen ist man dann oft sehr diplomatisch so, hi, ja, war schön, wie fandst du es so, wie geht's dir? Und viel mehr sagt man dann auch nicht, wenn man ja für die anderen erstens noch Zeit haben muss, müde ist und dann natürlich auch nicht wehtun möchte, also dieses Risiko eingehen. Das war einmal, in der letzten Tour war es ja so, dass eine Dame, die war 3-mal da und die hat beim ersten Mal gesagt, kannst du mir was Versautes auf meine Eintrittskarte schreiben? Und da bin ich immer schon so, das ist immer so ein ungutes Ding für mich, allein schon, A, bin ich vergeben, B, wie meint die das? Wie sehr ist es ein Gag? Wie sehr ist es einfach nur sonst was? Und ich konnte sie vom Blick her auch nicht einschätzen. Und dann habe ich so, mich so einfach nur skeptisch geguckt und gesagt, na, das lassen wir jetzt aber mal oder so. Hab dann normal unterschrieben und dann hat sie gemeint, ja, ich bin ja noch zweimal da. Und ich dachte, ach, du liebe Zeit. Und sie kam halt jedes Mal an, hat das jedes Mal gesagt. Beim dritten Mal habe ich einfach die Worte, was versaut ist, draufgeschrieben. Und dritten Mal war es auch mit ihrem Freund da. Und da war mir auch klar, wie witzig es gemeint war. Und da war es auch okay. Aber das war zweimal eine Situation, wo ich nicht wusste, was passiert hier gerade. Liebe Grüße an dich, ist alles gut, falls du es hören solltest. Aber das ist ein sehr, sehr schwieriger Moment tatsächlich. Weil das alles so zeitlich eingeengt ist und man kann sich nicht gut erklären. Ich finde, in der Hinsicht sind so die letzten, das ist jetzt kein Tipp für euch, weil sonst kommt ihr nicht nach Hause, wenn ihr auf Tour wart. Aber so die letzten 5 Leute in der Schlange, die haben es meistens noch ganz gut. Dann sind wir zwar müde, aber wenn du dann was Dummes sagst, kannst du es direkt wieder abpulvern, weil du weißt, da stehen nur noch 3 Jungs und oder 2 Mädels oder sonst was und du hast noch Zeit, dich zu erklären. Die ersten und die in der Mitte, die haben es echt oftmals dieses Fließband-Ding, wo du halt einfach nur deine Standardfreundlichkeit raushauen kannst, selbst wenn du mehr machen willst, finde ich.
Voll. Ich glaube, dass man auch immer das manchmal unterschätzt, dass dann doch das alles sehr, sehr viel, die nervliche Anspannung steht hier, findet ja nicht nur auf der Bühne statt, sondern noch schon Stunden davor mit hinfahren und organisieren und Problemen, die entstehen und das und das und das und Bühne aufbauen und sonst irgendwas, dass man halt einfach, wenn man da steht, eigentlich ist es unfair. Eigentlich müsste man das Zeug mittags machen, wenn man noch frische Energie hat und weil das immer so, du stehst dann da am Merch und bist halt wirklich, also die ersten 20 Minuten, wenn ich da stehe, sage ich nie was. Dann ist es für mich auch wirklich ein Kampf, freundlich zu sein, weil ich halt einfach, ich habe auch nicht diesen Freundlichkeitsmodus, ne? Also ich bin halt, also ich bin nicht so, dass ich sage so, Knopf an, hey, was geht ab? Hallo, ich bin Max, sondern das ist, wenn ich gut drauf bin, bin ich gut drauf. Und wenn ich nicht gut drauf bin, dann versuche ich das zwar zu überdecken, aber dann merkt man das halt einfach auch so, wenn man, oder was heißt halt, das heißt ja nicht, dass man schlecht gelaunt ist, sondern es ist halt einfach nur so, hey, ich bin jetzt einfach fertig. Ich habe jetzt gearbeitet den ganzen Tag, ich bin jetzt müde. Das ist natürlich nicht immer fair, ich weiß, das ist noch, aber ja, ich glaube, dass da auch, ich hoffe, dass wir da nicht zu viele Herzen gebrochen haben.
Ich denke nicht, ich meine, gerade du hast ja den, in Anführungsstrichen, Vorteil, du bist auch so als ein bisschen grumpy bekannt und ich habe es jetzt auch ein paar Mal gesehen, es ist ja wirklich so, die ersten paar Minuten sieht man dir einfach an, so, eigentlich würde ich jetzt gerne nach hinten gehen, Pizza essen, dann nochmal rauskommen und mit euch reden, aber das bringt halt nichts, dann dauert der Abend ja noch viel länger und das wissen wir auch alle, aber du wirst halt auch warm nach ein paar Minuten. Also es ist zwar nicht so, dass du dann sagst, boah, das ist die geilste Zeit meines Lebens, weil du einfach müde bist.
Ist es auch nicht.
Nee, ist es nicht. Du bist halt abgekämpft. Aber es macht halt zum Teil schon Spaß und du gibst dir dann Mühe, dass es dir Spaß macht. Das sehe ich dir halt immer an. Und dann geht's auch. Also hier, sobald ich den Satz höre, ist kein Foto, weiß ich, du bist gerade in deinem Modus und es läuft. Aber es ist immer noch anstrengend. Und ich denke, viele haben da auch Verständnis für, aber wenn euch das irgendwie komisch vorkommt, das ist nicht so gemeint. Das ist einfach nur so, wir sind fertig, wir waren den ganzen Tag unter Strom und so langsam baut sich diese Energie wieder ab und wir sind nicht mehr so voll konzentriert und wir kriegen 1000 Gesichter dann um die Ohren gehauen. Ein paar von euch haben wir schon ein paar Mal gesehen, da ist es nicht so schlimm, weil gerade die öfter kommen, denen ist es erstens genug oft, wenn du einfach nur, hi, wie geht's, alles gut, ja, bis zum nächsten Mal machst. Und die verstehen uns dann meistens auch am besten. Und wenn ihr jetzt einmal da seid und es seid ein Event, dann seid nicht böse, wenn wir nicht noch 5 Minuten irgendwie quatschen können. Das ist halt voll anstrengend irgendwann. Und man kann nicht wie beim Podcasten einfach sagen, so, fertig, Mikro aus und fällt ins Bett. Wir müssen dann immer noch abbauen, essen, ins Hotel. Und es dauert immer noch eine Stunde danach. Das ist das Krasse. Wir gehen hinter die Bühne, essen noch was und dann so, warum sind wir eigentlich noch hier? Weil es noch was zu tun gibt. Okay, gut. Naja.
Ja. Ich freue mich auf die Tour jetzt im Frühling, weil die wird sehr entspannt.
Das ist eine Kombination. Also ich glaube, die wird auf der Bühne sehr entspannt und auch in der Vorbereitung relativ unspektakulär. Und auch das Gespräch danach, glaube ich, wird ruhiger. Vielleicht wird es auch nicht so lang, das wissen wir noch nicht, das können wir noch nicht einschätzen. Aber es ist nach einer Woche einfach rum. Also es ist eine Woche voll durchziehen und dann ist es auch vorbei.
5 Tage sogar, oder?
Ja gut, also ein Tag. Also sind es 5 Auftritte?
Ja, es sind 5 Auftritte, Dominik.
Ich kann mir doch sowas nicht merken. Aber dann habe ich das Wochenende oder einen Tag davor einfach noch draufgerechnet, weil wir müssen da irgendwo hin.
Bis wir loslegen und so, ne?
Genau. Aber in meinem Kopf ist es eine Woche, dann fahre ich halt safe. Dann ist es nicht so, wo ist denn Dominik? Wir sind doch schon längst auf der Bühne. Was ist denn los hier? Das wäre es noch.
Tja. Ich freue mich drauf. Aber du hast es eben schon angesprochen. manchmal muss man einfach ausmachen und ins Bett gehen, weil man müde ist. Und ich bin wahnsinnig fertig. Also ich bin so wahnsinnig fertig von den letzten Tagen. Morgen steht bei mir, du musst morgen nach Hause fahren. Was hast du ein bisschen entspannteres Wochenende oder hast du auch was vor?
Ich habe, also meine To-Do-Liste wird halt auch nicht kleiner, aber es ist nicht so, dass es so Terminzeug ist und vor Ort sein müssen. Ich glaube, ich kann jetzt alles von zu Hause aus regeln die nächsten paar Tage. Aber wie du, wie alle im Nukuversum ziehe ich ja auch um. Auch wenn das natürlich noch so eine lange Zeitfrist ist, aber so ein Umzug, da ist gut, wenn man ein bisschen Zeit hat im Vorfeld und schon mal packen und planen kann. Und Papierkram, Käse, also das, was mir gar keinen Spaß macht, das habe ich noch vor mir. Du hast immerhin einen schönen Anlass, zu dem du arbeiten gehst.
Ja, ich habe ein paar schöne Anlässe. Ich bin einmal, erstmal sind die Jogging Hazard Jungs ab morgen hier, da freue ich mich immer drauf, weil das mit denen tatsächlich einfach immer, ne, also wenn Freunde da sind, ist immer noch die schönste Zeit. Und am Samstag ist das erste Mal, gehe ich auf eine Comic-Con. Die Comic-Con in Frankfurt ist. Wir werden dort mit Jogging Hazard drehen. Außerdem werde ich dann im Panel teilnehmen um 15 Uhr bis 15.30 Uhr. Wenn ihr diese Folge sehr früh hört, am Samstag um 10 Uhr, wohnt in der Nähe von Frankfurt, habt ihr noch Zeit, nach Frankfurt zu fahren, vor die Bühne, dann kommt doch ganz kurz zu mir und sagt, hallo, ich habe den Podcast gehört.
Nur damit ich das jetzt richtig verstehe. Wann ist die Convention?
Am Samstag.
Okay, weil ich glaube, du hattest Freitag gesagt, oder ich habe es falsch gehört. Also es ist am Samstag und die Leute haben dann noch eine Chance hinzugehen. Okay.
Also wenn sie Samstag wirklich die Folge komplett früh hören, um 10 Uhr und jetzt ist es dann 11.10 Uhr, wenn sie diese Folge hören. Dann haben sie noch tatsächlich mehrere Stunden Zeit, sich dazu entscheiden, weil um 15 Uhr bin ich auf der Comic- und Cosplay-Bühne, da, wo ich hingehöre, zu den Cosplayern. Vielleicht nehme ich mir an dem Tag mal eine geile... Welche Cosplayerin würde ich mal gern vögeln?
Moment, du hast jetzt gefragt, welche Cosplayerin, nicht welches Kostüm sie tragen soll. Das ist eine schwierige Frage.
Achso, ja, das stimmt, ich habe die Frage falsch formuliert. Welche Cosplayerin, also was würde mich so richtig, ach du, ist ein schwieriges Thema.
Welches Kostüm bringt dir denn gar nichts, ist ja eher die Frage, ne? Chewbacca.
Oh Mann, Chewbacca wäre richtig scheiße. Nee, ach du, ist auch ein schwieriges Thema.
Du hast auch zu genau drüber nachgedacht jetzt, ne?
Ja. Barb aus Stranger Things. Marge Simpson. Und Princess Bubblegum. Ein Vierer. Ja, das wäre schön. Boah, das wäre ein Film, den will ich gucken. Naja, ich bin gespannt. Comic-Con, vielleicht sehen wir uns dort. Wenn er diese Folge nach 15 Uhr braucht, er nicht mehr kommen. Ja, an meiner Seite heute der bezaubernde Dominik Hammes. Ich habe noch einen Serientipp für dich. Das ist ganz wichtig, weil da werden wir bald hier drüber reden. American Crime Story Doppelpunkt O.J. Simpson vs. The People. Langer Titel. Meiner Meinung nach die beste Serie, die ich in den letzten 2 Jahren gesehen habe.
Das Tolle, Max wusste nicht, wie das Gerichtsverfahren ausgeht. Und deshalb war es für ihn richtig spannend.
Das ist wirklich Wahnsinn. Wenn ihr das nicht wisst, es wissen tatsächlich viel mehr Leute nicht, als man denkt. Ich habe mit ganz vielen Freunden von mir geredet, von denen ich geschworen hätte, dass sie so engagiert sind im Weltgeschehen, dass sie das wissen. Nein, sie wussten nicht. Und mein Vater wusste es auch nicht. Und das, also über mich kann man sagen, was man will, aber mein Vater ist ein gebildeter Mann. der wusste es auch nicht tatsächlich. Meine Mutter wusste es auch nicht. Kommt vielleicht auch einfach aus einer bildungsarmen Familie.
Ich weiß nicht, ob das was mit Bildung zu tun hat. Ich glaube, damals, wenn das Verfahren jetzt wäre, wäre es mir so scheißegal. Es wäre mir so scheißegal, dass ich es nicht verfolgen würde. Und vielleicht war es bei deinen Eltern genauso so, ja, ist mir auch egal, ob sie den verklagen oder nicht.
Ja, vielleicht war das Urteil des Falls von O.J. Simpson auch einfach hier in der europäischen Welt nicht so entscheidend wie in der amerikanischen, weil in der amerikanischen war es ja wirklich so, als dieses Gerichtsurteil verkündet wurde, das sieht man dann auch, keine Angst, keine Spoiler, wenn ich es nicht will, aber das lief ja so am Times Square und so, also es lief ja einfach überall, das war ja so wie Super Bowl.
Ja, das war definitiv ich meine, es ist einfach so, bei den Briten wäre es halt so, als wäre Prince Harry irgendwie bei was erwischt worden. Also es ist einfach, die haben ja keinen Adel in dem Sinne, das heißt A-Listen-Promis, wenn da irgendeiner sich was zu Schulden kommen lässt, ist das so ein Verfahren. Ich meine, stell dir vor, Kevin Spacey wird irgendwie vor Gericht landen, das wäre in jeder Zeitung. Natürlich ist das so. Und dann auch noch Mord. Also es ist Mord ja. Ich weiß nicht genau, was genau die Anklage war, aber es war ja mindestens Totschlag oder so.
Doppelmord in 2 Fällen. Einmal seiner Frau Nicole und dann Ron Goldman, dem angeblichen Liebhaber seiner Ex-Frau Nicole.
Ja, und in meinem Kopf leider immer wieder, obwohl es ein sehr ernstes Thema ist, sofort alle Szenen aus der nackten Kanone mit ihm.
Furchtbar, aber deswegen, ich finde bei diese ganz entscheidenden, wir werden darüber, ich werde mit Nanu länger drüber reden und das Ganze mal ein bisschen auseinandernehmen, weil wenn man diese Serie guckt, gerät man selber schnell als Zuschauer in die an die Fronten, die auch damals in den USA herrschen, nämlich dieses so aus Sympathie ihn nicht schuldig erkennen. Und auch so ein bisschen dieses so Rassismus-Ding und Black-Power-Ding und so, was man auch selber dann, da merkt man relativ schnell, ich habe da schnell in dieser Serie gemerkt, eigentlich bin ich schwarz. Weil ich war die ganze Zeit innerlich, war ich so, ey, nee, nicht mein Bruder. So, nicht mein Bruder OJ, nicht den Juice, Mann. Und das ist totaler Quatsch. Ey, der Juice, was ist los? Doch nicht er.
Es gab irgendwann mal vor Jahren einen nicht sehr gut gemachten Fernsehfilm über die Lebensgeschichte von OJ Simpson. Und da war noch ein sehr, sehr junger Sportler und da war er zu Gast bei jemandem, den quasi entdeckt hat, glaube ich. Er sagt, möchtest du was trinken? Und er so, ja, Orange Juice. Mussten sie sogar im Deutschen so lassen. Er so, Orange Juice, das ist dein Ernst? Du heißt OJ und willst Orange Juice trinken? Ja, ich hätte einfach gerne Orangensaft. Aber es war einfach als Gag drin. Es ist wahrscheinlich nie passiert. Das ist das Einzige, was hängen geblieben ist von dieser dummen Verfilmung. Richtig, richtig schlimm.
Ja. Ja, ist okay. Im Übrigen schlechte Gags in dieser Serie kriegt der Kardashian-Clan richtig auf den Sack teilweise, weil ja Robert Kardashian ein guter Freund war von OJ und ihn ja auch da in den Prozess begleitet natürlich dann auch Szenen sind, wo er mit seinen Kindern auftaucht, also mit der jungen Kim Kardashian und so weiter und so fort. Und das ist sehr, sehr spannend. Das ist sehr, sehr interessant, wie sie da nach links und rechts auch noch schön den durch diese unfassbar politische Serie nochmal sagen, was für Fotzen sie eigentlich sind. Das fand ich sehr, sehr lustig. Also kann ich dir nur empfehlen, also ich bin ja kein Fan von so Gerichtszeug, eigentlich so ist mir eigentlich immer so ein bisschen egal. Ich gucke jetzt kein Boston Legal oder so. Ich finde das allein vom Casting. John Travolta, dann hier Evan Handler spielt mit, den man eigentlich kennt als Runkle aus Californication. Dann natürlich der Arzt, dieser schwarze Anwalt, der OJ vertritt, dieser unfassbar krasse, ich weiß nicht, wie der Schauspieler halt unfassbar gespielt. Dann hier Nathan Lee, der aus Mäusejagd und so, dieser englische Schauspieler. Den kennst du auf jeden Fall, Nathan Lee. Heißt der Nathan Lee? Weiß ich nicht. Krasser Schauspieler, krass bekanntes Gesicht, spielt auch einen der Anwälte von hinter OJ, unfassbar. Cuba Gooding Jr. als OJ, auch sehr, sehr gut. Generell ein unfassbar großes Star-Aufgebot, auch auf der Staatsanwaltsseite, die Marcia spielt. Ich weiß leider nicht die ganzen Schauspielernamen. Aber das ist vom Casting her, das ist Gold. Diese Sendung ist einfach Gold. Ich kann wirklich nicht oft genug betonen, wie krass ich das fand. Also ich habe wirklich selten was, ich habe jetzt in letzter Zeit viele gute Serien geguckt, sowas wie Westworld, Iron Fist, ich habe viele
Klassiker, was man so kennt. Goethe, Faust, Iron Fist.
Iron Faust. Ja. Ich habe wirklich viele gute Sachen in letzter Zeit gesehen, jetzt mal abseits von Iron Fist. Viele schöne Serien, 13 Reasons Why war auch nicht schlecht und so weiter und so fort. Aber das Ding, Hut ab. Also es ist wirklich gerade da bin ja echt missionarisch unterwegs, will jedem sagen, dass er das zu gucken hat, weil es einfach so krass gut ist. Deswegen, wir werden ausführlicher drüber reden und euch damit so zu Tode nerven, bis ihr alle diese scheiß Serie gesehen habt. Jetzt machen wir erstmal Feierabend. Oder hast du noch einen Tipp?
Ich wollte, nur wegen den Kardashians ist mir eingefallen, als ich im Urlaub war, ich habe auch ein Foto davon gemacht, aber ihr folgt mir Gott sei Dank nicht alle bei Instagram, das möchte ich auch gar nicht. Aber ich war in diesem Buchladen und sehe einfach zwei Bücher, die haben gar nicht nebeneinander gestanden. Eins war von Kim Kardashian, ein Fotoband, nur mit Selfies, die einfach hieß More Me. Und zwei, drei Bücher weiter war von Burt Reynolds das Buch But Enough About Me. Da sieht man einfach schön alte Schule und Idioten. Da habe ich es einfach nebeneinander gestellt und ein Foto gemacht.
Das ist Dominic Hammes. Ich mag diesen intellektuellen Humor. Endlich bringt ihn mal einer im Autokino. Wenn der andere da ist, passiert es nicht. Schön, dass du dabei warst. Unser Introsprecher. Die 50% von Radio Nukular. Dominic Hammes heute hier.
Hast du mich gerade fett genannt?
Nein, ich meinte da einfach nur in... Also, da bist... Nee, da bist... Noch nicht.
So fett bist du noch nicht.
Noch nicht. War schön.
Ja, fand ich auch. Also dafür, dass wir einfach nur zwei müde Männer sind, die faul rumsitzen, war das doch ein schönes Gespräch.
Ja, wir müssen ja auch kompensieren, dass die Bildboys noch nicht, dass es noch ein paar Tage dauert, bis das weitergeht.
Das stimmt, ja. Wir arbeiten dran.
Bald wieder dann die Binge Boys. Davon gibt es auch 9 Folgen, falls ihr die nicht kennt. Da haben wir immer Gäste und reden über Serien, die bei ZDF Funk stehen. Erste Staffel mit 9 Folgen ist online. Vielleicht gibt es bald eine zweite. Be prepared, sagt man, ihr Lieben. Und jetzt, wie gesagt, viel Spaß dann noch mit der Folge, die in ein paar Tagen kommt, zum Guardians of the Galaxy. Sie ist sehr spoilerfrei. Die kann man sich also gut anhören. Da könnt ihr euch die Lobeshymne noch mal en Detail anhören auf dieses wunderbare Stück Marvel-Filmkunst und dann ganz bald hier mit der Folge zu Jerks mit Fräulein Ries und mit einer Folge zu OJ und generell mit vollem Programm im Autokino. Und natürlich auf der Tour von Radio Nukular. Auch mit Nanu als Mercher, aber natürlich auch mit dem Bezauber mit Dominik Hammes und Christian Gerünte de Gürnt, Ring Ring. Guck mal, wer da kommt, der Eismann. Und auch mit mir.
Schnitzelgürnt ist unterwegs.
Ring Ring, es ist Schnitzelgürnt. Flatsch. Das wird zauberhaft. Kommst zur Tour. Hey, wir gehen jetzt auf Tour. Und wenn ihr den April noch knacken wollt, wir sind kurz vor $2,000 bei Patreon. Also hier passiert wieder einiges. Aber jetzt ist erstmal Feierabend. Ich muss schlafen gehen. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen. Dominik auch nicht. Deswegen gehabt euch. Dominik hat geschlafen.
Ja, ein bisschen. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst, dass du wissen würdest, wie viel ich geschlafen habe.
Ich habe gedacht, wir sind so wie Frauen, die gleichzeitig sich ihre Periode irgendwann angleichen, wenn sie lange in einer Wohnung wohnen.
Also ich sag mal so, wir beide haben unsere Periode immer zum gleichen Zeitpunkt, da bin ich mir sicher.
Ja, das stimmt. Und mit diesem Rätsel schicken wir euch in die Nacht. Bis bald und tschüss. Ciao.
Tschüss.